Also ich habe heute lange überlegt, wie weit sich diese Kreise wahrscheinlich ziehen, aber heute habe ich auf jeden Fall eine absolute DJ-Legende am Tisch. Absolute DJ-Legende. Und dann habe ich mir so gedacht, also allein schon von den Jahren. Und dann habe ich überlegt, ist es nur eine DJ-Legende im Black-Music-Bereich? Und ich habe gedacht, nee, also ich glaube, den Mann kennt tatsächlich jeder auf jeden Fall mal in Süddeutschland. Ob es auch weitergeht, das würde er uns heute sagen. Hannes Zwetschke heute am Mikrofon mit.
DJ Paolo Montani.
Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch.
Mensch, hat das Leben nochmal zusammengeführt, das hätte auch keiner gedacht.
Ja, das in meiner Bonuszeit. Ne? Jetzt 48 Jahre schon dabei und heute mal beim Hannes. Sonst eigentlich immer nur zwischen Tür und Angel mal im PM gesehen.
Tropicana.
Tropicana, genau.
Und ja, muss man schon auch sagen, also ich meine, Soundfactory damals zu meinen Zeiten, also wo ich angefangen habe, so, ich meine, ich habe relativ früh zum Auflegen angefangen, war wenig unterwegs, aber Soundfactory war auch schon Legende damals natürlich. Ne? Also ja. Als ich 18 war, das sind jetzt 23 Jahre her. Das müsste ja die Blütezeit damals gewesen sein, oder?
Also ich kann sagen, man hat da wirklich, sage ich mal, die Hochzeit der Black Music mitgenommen. Kurz davor war so eine Technowelle.
Mhm. Ne? Und das war so, ja, was war das?
Ja, da gab es das Boot und sonst was. Ne? Solche Sachen
das da. Das war aber noch vor Love Parade-Zeiten, oder?
Ja, das kann ich jetzt gar nicht so genau zuordnen, weil ich das Genre nicht so verfolgt habe. Also ich bin eigentlich, Schuster, bleib bei deinen Leisten, schon eigentlich immer so der Black Music und ich war halt im Rundfunk. Ja. Und im Rundfunk hat mich das natürlich immer auch tangiert, wenn ich bei Fantasy oder bei SWR oder sonst wo meine Radiosendungen gemacht habe, ja, dann musstest du natürlich auch ein bisschen in die Breite gehen. Ja. Das war ja noch, bevor dann sozusagen die Musikuhr kam und alles vorher gekaut wurde.
Also, wurde.
Ich konnte ja noch Handpick machen und alles, aber man musste natürlich, also ich habe schon immer meine Abmahnungen bekommen, aber so und wie gesagt, deshalb kannte ich auch ein bisschen die Musik und lustigerweise die Geschichte von der Sound Factory war ja, ich war zu der Zeit eigentlich in Stuttgart und ein Freund von mir kam immer zu mir nach Stuttgart in die Disco und hat gesagt, Paolo, da gibt es eine Disco in Augsburg, wenn du da hinkommst, dann brennt die Hütte da, ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich habe meine Radiosendung in Stuttgart, ich habe mein Tonstudio in Stuttgart, ich habe die Disco in Stuttgart, was soll ich jetzt noch in Augsburg? Ja, aber weißt du, und dann, das hat sich dann dreimal wiederholt, so täglich grüßt das Murmeltier. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann nicht so abweisend sein, wenn der Kerle jetzt dreimal kommt,
muss ich fahre
jetzt dahin. Mhm. Ja.
Aber jetzt, wir fangen normal immer ganz früh an. Also ein Paolo geht irgendwann mal auf die Schule. Und wir haben geschrieben, wir hatten schon ein Date eigentlich letzte Woche, da war ich am Gardasee, ich sag meine alte Heimat. Also eigentlich kommst du aus Italien.
Genau. Quasi. Ich bin gebürtiger Rivaner. Mhm. Ich bin in Riva am Gardasee im 5. Stockwerk des damaligen Hotels meines Vaters zur Welt gekommen.
Also Gastrokind.
Ein Gastrokind, voll und ganz, ja. Ja, mein Vater war auch dekorierter Koch und wir sind dann Mitte der 60er nach Deutschland gegangen, weil da war das deutsche Wirtschaftswunder und da war am Gardasee mal eine Zeit lang nichts los, weil da hieß es in Deutschland, schaffe, schaffe, Häusle baue. Und dann hat mein Vater gesagt, nee, wir gehen nach Deutschland. Da hat der ganze Protest nichts geholfen.
Also aber nicht, also auswandern?
Ja, auswandern, tatsächlich, ja. Mhm. Und
waren ja viele italienische Gastarbeiter dann
genau,
in Deutschland.
Ja, wir hatten ein Restaurant hier, mehrere, ja, und so hat sich das entwickelt. Und parallel war ja dann die Zeit.
Wie alt warst du da?
6.
Also gerade schon in der Schule oder in Deutschland?
Ja, gerade eigentlich an der Einschulung und dann so erste einfach Freunde, mal rein, rübergeschmissen, alles war.
Nicht schön eigentlich.
Ja, kann ich jetzt so im Nachhinein, es war interessant.
Aber du hast Deutsch gesprochen? Gab es da schon
nein,
so Tourismus
nein,
am Gardasee?
Nein, das musste ich alles lernen, aber die Leute waren mir gegenüber eigentlich sehr nett. Mhm. Ja? Und Deutschland war im Gegensatz zu heute für mich beeindruckend. Mhm. Ich kam gerade Straßen, alles war sauber, alles war geordnet, alles war so.
Deutsch halt.
Ja, und man hat dann gesehen, okay, wenn du nett bist zu den Leuten, sind sie nett zu dir. Es war also.
Und ihr seid aber nach Stuttgart gegangen?
Nein, damals tatsächlich nach Augsburg.
Ah.
Ja, ja, meine erste Station war Augsburg. Ja. Mhm. Und da hatte mein Vater in Augsburg City da ein Lokal. Und dann sind wir, aber wir waren dann eigentlich ständig unterwegs. Aber daher, und hier schließt sich der Kreis, kommt meine Liebe zur Black Music, weil wir waren nahe bei den Kasernen Und natürlich, AFN hat mich geprägt. Ja, damals gab es ja noch keinen Hip-Hop. Ich bin ja schon wirklich so alt, dass man sagen muss, zu meiner Zeit gab es noch keinen Hip-Hop. Da gab es James Brown, da gab es Commodores, da gab es Aretha Franklin, da gab es Lynn Collins
also und sonst was. Also tatsächlich da, wo der Begriff Black Music auch herkommt.
Genau. Erstmal, also das
kein Rap, kein Hip-Hop.
Nein, das waren sozusagen die Wegbereiter.
Mhm. Ne? Kam ja alles irgendwie aus dem Soul und R&B
genau, da. Genau, genau. Da. Und da war ich dann auch zu Hause und das habe ich dann, mein Vater hat mir damals ein UHA, ein urdeutsches Multitape-Band geschenkt, ja, ja Multirekorder. Und das war 4-Kanal und auf 2 habe ich AFN aufgenommen und auf 2 habe ich selber gebabbelt.
Jetzt muss man die Leute ein bisschen abholen, die nicht, also Augsburg hat eine große Kasernenlandschaft gehabt von den Amis, ja, ne? Wir hatten in Augsburg ja ewig lang auch einen echten Pizza Hut, wo man auch mit Dollar nur zahlen konnte, das war da in der Nähe, ne? Das ist heute nur noch in Kentucky und es gab auch Ami-Supermärkte und so. Also es war eine richtige, muss man schon auch sagen, es war eine gute Freundschaft auch in Augsburg. Also die Amis waren sehr, sehr gern gesehen hier, das war eine coole Kultur da um die Kaserne rum. Ne?
Ja, war es. Ja. Und ich hatte da sehr schnell viele Freunde und wie gesagt, das hat mich geprägt und dann sind meine Eltern damals dann von Augsburg weg in eine andere Stadt und da war es dann so, dass mein Vater so eine Art Disco hatte, ja, also ein Disco, das muss man sich ein bisschen anders vorstellen, das war also so ein großer Betrieb, da gab es eine Bar, Saal, Kino und unten war halt so eine Disse drin, ja. Aber das war so 3-Kanal-Lichtorgel und so Psychedelic-Poster an der Wand und so. Aber er machte auch ein Kinderfasching.
Aber war das, da nur Jukebox oder wie hat man da abgespielt?
Nein, da hat man abgespielt mit Lenko-Plattenspielern und Dynacord-Mischpult mit getrennten Reglern für die Stereo-Balance. Ja. Ja, nice. Und da hat mein Vater mich dann mit 11 Jahren auf den Stuhl gehoben und hat gesagt, so, mein Sohn, wer macht das jetzt? Und das war die Geburtsstunde von DJ Paulo und das war, jetzt muss ich mal zurückgehen, das war dann 1971 mit 11 Jahren. Ja. Und da hat es dann angefangen und dann waren wir wieder woanders, weil mein Vater hat oft gewechselt, wenn es ihm irgendwie nicht mehr gefallen hat, hat er gesagt, so, jetzt machen wir was Neues. Der war auch immer interessiert, sich weiterzuentwickeln. Also hat das alles so den Lauf genommen. Dann hat er gesagt, ah, Kinder, ihr müsst jetzt auf eine gescheite Schule gehen. Also gehen wir nach Ingolstadt. Und in Ingolstadt bin ich dann tatsächlich entdeckt worden von einem Diskothekenbetreiber, der nachmittags in das Lokal meiner Eltern kam. Der Vater ging halt mal 2 Stunden auf die Couch. Ich habe die Schicht gemacht und die ganzen, sage ich mal, Leute, die aus der Nachtwelt kommen, die sind halt dann da eingelaufen. Und ich habe so immer ein Tape von mir laufen lassen und irgendwann sagt er zu mir, ja, aber wer hat denn das Tape da gemacht? Sag ich, ja, stört das, ich mache es aus. Nein, nein, er findet es voll gut. Ja, da kam dann die Sache, wo ich gesagt habe, so, und dann, ich war da kurz vor meinem 18. Geburtstag und gesagt, da willst du bei mir in der Disco spielen? Und dann sage ich, ja, ich habe keinen Führerschein, ich weiß gar nicht. Sag, ich schicke dir ein Taxi. Sag, ja, gut. Sage ich, Papa, darf ich los? Und dann ging es los. Und wie gesagt, zu der Zeit war noch Soul und Funk. Und dann so 3 Jahre später, 82, da war ich dann wieder in Augsburg, da hat sich der Kreis dann wieder geschlossen. Da war ich dann im Alexis, eben in der Ulmerstraße, das war so ein reiner Ami-Laden. Und da habe ich dann meinen Mentor kennengelernt, Curtis Blow. Ja, also Curtis Blow und ich, wir sind seit 1982 Freunde und der hatte da einen Auftritt. Und ich war der DJ und ich war natürlich so interessiert, dass ich nachmittags schon drin war. Und habe gesagt, so, gucke ich mir jetzt an.
Soundcheck.
Soundcheck. Dann. Ich hatte dann eigentlich bei Radio Fantasy auch eine Radiosendung, die hieß DJ Paulo Soundcheck. Das ist mir
und das war ja noch getrennte Frequenz, glaube ich, bei Fantasy,
ja,
oder?
Ja, das war damals noch Welle 93.4 mit Peter Valentino und dann gab es den Uli Kubak, der da Fantasy gemacht hat und dann gab es ja noch Skyline.
Genau, ja. Königsbrunn.
Genau, ja. Und später hat der Peter dann alles übernommen und so. Und da bin ich aber dann schon nach Stuttgart gegangen. Aber auf jeden Fall war in diesem Alexis dann der Curtis Blow.
Und der war damals schon big, oder?
Ja, der hatte damals die erste zertifizierte Goldschallplatte als Rapper überhaupt. Mhm. Also er war eigentlich noch stärker als Sugar Hill Gang, noch stärker als Grandmaster Flash. Und was bei ihm halt auch so toll war, er hat halt nicht diesen Gossenrap, das war also positiv. Kein Profanity, also kein Cursing, kein nix, ne? Und das hat mir schon getaugt. Und dann kam er eben rein und er dachte, ich bin der Toningenieur. Aber Toningenieur gab es damals kaum. Also das war, das Alexis, muss man sich so vorstellen, das war jetzt nicht die Riesendisco, sondern es war mit 200-300 Leuten gut voll. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich kann das da abspielen. Und dann haben wir das da, ich glaube, das war sogar ein DAT damals da irgendwie angeschlossen und über die Hausanlage da gespielt. Und auf jeden Fall hat er das dann gemacht. Und dann hat er mich so gefragt, ja, was machst du? Ich sage, ich bin eigentlich der DJ. Ah, oh, ja, DJ und so, zeig mal und so. Und dann habe ich mich voll blamiert vor ihm, weil ich wollte natürlich Gas geben und habe gesagt, ich bin MC auch und so. Und dann hat er so ein bisschen so die Nase gerümpft und hat gesagt, ja, also das glaube ich, das geht besser. Und ich so, was? Ja, ich war voll so, naja, und auf jeden Fall hat er dann mit mir da ein mehrstündiges Training gemacht. Ja, nice. Einfach so.
Über Nachmittag halt,
über vor Nachmittag, der Show. Weil er hatte nichts zu tun. Und ja, dann habe ich gesagt, komm, lass uns das machen. Und er hat auch gesagt, ja, es macht mir voll Spaß und er hat mir das dann alles beigebracht. Also wie du ans Mikro hingehen musst, wann du dann deinen Break suchen musst, wie du die Lieder analysieren musst und so. Und dafür bin ich ihm heute noch dankbar, weil letztendlich hat mir das den Weg geebnet, den ich jetzt dann gegangen bin. Und jetzt schaue ich auf fast 48 Jahre zurück.
Unglaublich. Ja. Alles erlebt. Viel gesehen.
Ja, also nicht alles, aber sehr viel.
Ja. Also ich finde schon crazy, wie sich die Zeit auch verändert hat. Der Markus, der ist jetzt gerade im Urlaub, wenn du ihn sehen würdest, würde ich ihn auch kennen aus dem PM, der war der Lagerchef auch. Und der ist ja seit 19 Jahren auch bei mir jetzt. Oh, okay. Und wenn wir hier manchmal erzählen, vor den jungen Kolleginnen und Kollegen, wie das damals abgegangen ist, sagen die alle, die spinnen, die zwei alten Männer. Also, weißt du, was früher in den Diskos auch abging, also im PM, das war ja crazy, wie die Leute sich auszogen haben, da ging es ja drunter und drüber, das war ja nur noch verrückt. Oder auch im Tropicana, Soundfactory würde nicht anders gewesen sein, ne?
Also Sound Factory war insofern anders, weil das halt sehr amerikanisch geprägt war. Mhm. Ja. Die Partys waren ähnlich wild, ja, aber das Genre war halt ein anderes. Also das war schon so mehr so ein bisschen auf Baggy und Goldkettchen und Player-Style und so. Und sag ich mal, PM und sonst was, das war mehr so, sag ich, ein bisschen Ballermann, so lustig angezogen, einfach Kübel saufen oder was weiß ich. Und Sound Factory war dann mehr, ja, du musst dir den Edelwodka bestellen und sonst was. Aber da gab es natürlich auch die diversen Spannungen zwischen den Leuten. Also es war nicht immer ganz einfach.
Und hat die Sound Factory damals dann aufgemacht? War das frisch oder?
Nein, das war ja eben das. Davor gab es ja die Technowelle. Und da hat sich, da gab es eine Halle 6, das weiß ich nur so vom Hörensagen. Und die haben sich immer gebettelt mit der Sound Factory über Technopartys. Und der damalige Betreiber, der ist jetzt leider schon verstorben, der Alfons Weigel, mit dem ich 13 Jahre dann wirklich sehr gut zusammengearbeitet habe, hat dann am Anfang nicht dran geglaubt. Und da hat er gesagt, du, Paolo, du kannst ja am Freitag machen. Und dann habe ich freitags mal gemacht, da gab es so eine Veranstaltungsreise, die hieß Kolibri und Blackbox oder so. Und dann hat man gemacht. Aber man hat schnell gemerkt, man kam so auf so, ich würde mal sagen, 600-800 Leute. Aber das war das Maximum, was da machbar war. Und das ist ja heute schon
das gigantisch,
ja, für einen Freitag. Aber ja, Ende vom Lied war halt, irgendwann bin ich zu ihm hingegangen, habe gesagt, Alfons, du musst jetzt mal an was glauben. Sag ich, ich irgendwie in mir drin habe ich das Gefühl, wenn wir jetzt den Samstag komplett auf US Black machen, dann wird es der Burner, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, also nein, mache ich nicht. Okay.
Und was war da am Samstag nur los? Also wie viele Leute waren da dann so?
Weil ich weiß nicht, bei der Techno-Party waren schon mal 1200, 1400 Leute da.
Also, hat er Angst gehabt, dass er da was
sehen könnte. Ja. Und er konnte sich das schlichtweg nicht vorstellen, weil ich habe zu ihm gesagt, wenn wir das machen, dann muss auch dieses ganze Ambiente ein bisschen umgestylt werden. Das war alles so rosa, gelb, grün.
Neonmäßig so.
Ja, und ich habe gesagt, weißt du, das muss dunkler werden. Das muss so ein bisschen diesen
Bling, Army, Bling.
Ja, da müssen ein paar so Pictures from so. Und dann habe ich gesagt, nein, das Aber auf jeden Fall habe ich ihm dann da ein Konzept gemacht, nicht so schön wie du deine Zwetschge-Konzepte machst, einfach so ein bisschen einfach, aber habe ihm dann was hingelegt und habe gesagt, du, Alfons, schau, und überleg dir das. Und dann hat er gesagt, ja, also er hat sich das jetzt überlegt. Aber er möchte das haben, dass wenn wir dreimal unter 800 Leute fallen an einem Samstag, dass er den Vertrag dann zumachen kann.
Mhm. Habe ich gesagt, okay, das unterschreibe ich. Wollt Sicherheit haben.
Ja. Mhm. Jetzt, 13 Jahre später, gab es nicht einen Samstag unter 800 Leuten, selbst bei 60 Zentimeter Schnee draußen.
Ja, und ganz ehrlich, die sind doch überall hergefahren. Was waren da Stuttgarter Kennzeichen und was weiß ich, was alles
war. Das war ja das. Ich kam ja von Stuttgart zurück.
Du hast also die mitzogen quasi.
Ich habe da eine Meute mitgebracht. Ja, das war mal das eine. Und das andere war das, dass tatsächlich, ich sagen muss, damals war das so ein Lauffeuer, weil es gab quasi in jeder größeren Stadt gab es so eine Disco, die Black Music mäßig dann vorne war. Und die Leute waren da schon in einer gewissen Rotation, weil ich meine, damals war der Spritpreis noch lächerlich im Vergleich zu heute. Und dann ist man halt einfach mal 200 Kilometer darüber gefahren.
Du, das war auch die Zeit, wo ich 18 war. Wir sind dreimal die Woche nach Augsburg, ich bin ja aus Eindling, dreimal die Woche nach Augsburg fahren zu McDonald's und so. Da war Autofahren ein Hobby
auch. Ja, ja. Das hat auch Spaß gemacht. Das war Teil der Kultur, dass man sich da getroffen hat und so. Und so hat sich das dann verbreitet. Und dann ist immer so, sind die von da gekommen. Und das war tatsächlich noch die gute alte Mundpropaganda.
Also
gab ja nichts. Ja, gab ja nichts. Das ging ja erst, glaube ich, so im Endstadium von der Sound Factory los, dass wir die ersten Internet-Terminals in der Sound Factory
gewinnen. Ah, das waren so geile Computerdinger mit so einem Drehball und so. Ja, ja, weiß ich noch. Aber richtig fett ausgetauscht.
Ja. Das war auch so eine Idee von mir. Ich hatte immer wieder so Ideen, wo ich bei Alfons auch immer ein offenes Ohr gefunden habe. Ja, er gesagt hat, ja, wenn es irgendwie im Budget machbar ist, dann machen wir das, weil ich möchte, dass die Leute immer wieder was zu entdecken haben.
Aber Paolo, ich meine, da ist ja wesentlich mehr drin als einfach nur DJ. Warst du dann auch Veranstalter? Also,
ja, okay. Ich war so im Hintergrund. Ich wollte das nie nach außen kehren und sonst was, aber wir hatten tatsächlich so ein, Veranstalter, man könnte schon sagen, im erweiterten Sinne Partnervertrag. Mhm. Ja. Bloß ich habe das für mich nie genutzt, also dass ich sage, ja, ich bin hier der große Zampano in der Sound Factory. Nein, ich wollte einfach wahrgenommen werden als der DJ, der halt einfach macht. Mhm. Ja, und mir war das super angenehm, dass ich mit so einer riesen Disco einfach eine Plattform hatte, wo ich Künstler holen konnte, wo ich Dance-Festivals machen konnte, wo ich das einfach diese Kultur auch total ausleben konnte. Mhm. Und das war sehr spannend zu der Zeit. Und ich meine, wie gesagt, es ging ja los dann und das war der Wahnsinn. Also man kann es gar nicht in Worte fassen, wie da teilweise der Sound Factory hat einen riesen Parkplatz und dann hast du gesehen so, 11:30, 12, wie das Ding voll geworden ist. Und dann zack, so mit Schlag Mitternacht war die Schlange da rein. Ja, also unglaublich, weil die Leute wussten, um 12:30 gehe ich an die Decks und dann ist Abriss. Mhm. Ja. Und ich sage immer, ich sehe mich eigentlich gar nicht so sehr als den DJ, weil ich bin jetzt kein so ein Kratzer und so. Mhm. Weil ich sehr früh gemerkt habe, dass die Frauen das nicht mögen. Mhm. Ja, also, weißt du, die Homeboys, ja, die so Gangster, oh, da schau mal, der scratcht und da macht er hier.
Und, so.
Und die Mädchen stehen auf der Tanzfläche und sagen, was machst du, Depp, da? Mhm. Ich will tanzen, ja. Und sehr früh habe ich gemerkt.
Das ist ein einfacher Trick.
Das war nicht mal ein Trick, sondern das war ein Erfahrungswert.
Ja, ja, aber wenn die Frauen natürlich glücklich sind, dann kommen die Homeboys allein. Ne?
Genau. Mhm. Und ich bin ja seit 34 Jahren jetzt mit meiner Frau zusammen, also damals Freundin, später Frau. Ich glaube, wenn du dann auch ausstrahlst als DJ, dass du nicht der typische DJ bist, der jetzt die dann irgendwo verräumen will und sagt, Schätzle, warte mal auf mich auf dem Parkplatz, sondern einfach nur nett bist und sagst, hey, ich will, dass es dir gut geht. Ich habe da Millionen von Freundschaften geschlossen. Ich meine, ich bin auch an Millionen von Kindern, glaube ich, schuldig, weil damals gab es ja sogar noch um 2 Uhr eine Slow-Runde. Da haben die noch miteinander getanzt, aber das ist noch eine ganze Arbeit. Da können wir 10 Podcasts drüber machen, ja. Aber auf jeden Fall, das war dann auch so, dass ich so die Balance hatte. Auf der einen Seite haben sie gesagt, na, das ist so die Gangster-Hochburg, ja, weil die Musik war schon, die hat schon getrieben, ja, und da habe ich auch nichts ausgelassen. Da lief auch NWA oder sonst irgendwie was, also da ging es schon zur Sache. Das habe ich aber irgendwie immer in so eine Balance bekommen, dass ich meine Frauen nicht verloren habe, weil die wollten halt dann so Mace und so Tante Thomas und so nette Sachen und Lauryn Hill und ja. Und dann hast du halt diese Sachen gespielt. Und ich glaube, das war mein größter Vorteil, dass ich gelernt habe, meine Crowd zu lesen. Also ich habe die angeschaut und ich wusste, der will das hören, der will das. Und dann ist es die große Kunst in der Kürze der Zeit, weil du hast ja nur ein paar Stunden zur Verfügung. Das ist jetzt in der Zeit immer weniger geworden.
Was immer später geworden ist. Früher war die
Verfalldauer ja wirklich lang. Das ist mal gekommen und ist in der Früh gegangen. Mhm. Jetzt ist es, ja, da kommen sie von der Shisha-Bar, da kommen sie von da, da kommen sie von da, Absacker oder sonst was. Hat sich das alles geändert, aber zu meiner Zeit damals, zu der Hochzeit von der Sound Factory, und das war nicht meine einzige Zeit, ich habe eigentlich mehrere Hochzeiten in jeder Epoche gehabt, ja, sozusagen in jedem Jahrzehnt, kann ich sagen, dass das dann schon super war, dass du da eben so taktieren konntest. Ich habe dann mir tatsächlich auch eine Pause gegönnt, mal zwischendrin so um 2:30 habe ich einen von meinen DJs spielen lassen, bin einfach in die Menge, habe mit denen so ein bisschen rum da und dann
socializen.
Dann wieder nochmal auf die 12 und dann war es 4:30 und dann hast du gesagt, so jetzt reicht's ja.
Ja, das würde ich aber schon, also das finde ich tatsächlich auch so ein Phänomen ein bisschen bei dir, gell? Weil, also ich würde sagen, die der witzigerweise, der sagt ja auch noch was, der Toni aus dem Tropicana, der immer so Teach Me How to Dougie unglaublich gut am Dancen war. Mhm. Und der arbeitet jetzt im Maximilians. Und als wir 20 Jahre Zwetschge haben gefeiert, war im Maximilians und da war der auch Kellner.
Ja.
Und der diese ganze Ecke so, das ist ja was sehr Freundschaftliches. Da war ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Das fand ich immer sehr interessant, von den Gästen zu dir. Ja. Weil es ist ja eigentlich auch oft ein harter Sound gewesen, wie du gesagt hast. Und der auch schon, man wollte ja auch was Cooles darstellen. Aber du hast immer sowas, ich glaube, für die Gäste was ganz nah war das gehabt. Das war so ein bisschen das Erfolgsrezept, habe ich so auch das Gefühl.
Nicht ein bisschen, sondern ich koche auch nur mit Wasser. Also das ist ja das, viele DJs, die haben irgendwann verlernt oder vielleicht, weil ich auch aus der Gastronomie kam, weiß ich, man ist ein Dienstleister. Mhm. Ja? Mhm. Also für mich war die Priorität immer die, meine Gäste müssen zufrieden sein. Mhm. Ja. Und die können ja nicht zufrieden sein, wenn ich sie nicht mal mit dem Arsch anschaue. Mhm. Also das geht ja nicht.
Naja.
Und viele DJs machen das. Und da muss man dann wieder unterscheiden. Da gibt's halt die technischen DJs, die können nicht mit der Crowd, weil sie so beschäftigt sind mit Knöpfchen drücken und hier und da und vor und rückwärts und Backspin und Quick Mix und hier und da. Und gut, für Jugendheim finde ich das auch toll, weil da muss ja nichts passieren, ja. Meine Aufgabe war es aber, den Gästen einen kompletten Abend zu bieten, der Höhepunkte hat. Ja? Und nicht nur auf die 12 und dann sind sie alle tot und dann gehen sie nach Hause, sondern Wellen zu schaffen. Und das war das Anspruchsvolle einfach an dem. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, wenn ich meine Leute nicht kenne, woher soll ich wissen, was die wollen?
Mhm.
Damals gab es ja keinen Umfrage auf Instagram, tu mal liken, machst du lieber das und das, ja? Nein, gar nicht. Also, ich bin ein geselliger Mensch, bin einfach auf die zugegangen. Viele waren ja schockiert. Also, ich meine, Millionen von den Typen haben mich gehasst, weil ich mit ihren Frauen gut ausgekommen bin. Aber ich habe dann immer gesagt, hey, chill, Mann, chill, ich will nichts von deiner Frau. Sag ich, will, dass sie eine gute Zeit hat. Und wenn die eine gute Zeit hat, hast du eine gute Zeit, wenn ihr nach Hause kommt. Also was willst du? Da musst du dich eigentlich bei mir bedanken. Mhm. Ja. Und so waren die dann auch irgendwann, haben die dann gesagt, okay, bei dem braucht man nicht die Agro-Nummer fahren. Der ist ja eigentlich cool. Und dann fanden sie es auch plötzlich klasse. Und wenn dann natürlich dann da Hip-Hop Ray kam, dann waren die in vorderster Front mit dabei und haben dann gesagt, ja, wir sind hier den Harten schieben und so habe ich das alles unter einen Hut gebracht. Also, und ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich habe einfach nur versucht, ich zu bleiben.
Mhm.
Über die ganzen Jahrzehnte.
Mhm.
Und habe immer gesagt, mein Credo ist, verbiegen ja, brechen? Nein. Mhm. Und deswegen habe ich viele Sachen auch ausgelassen. Twitch während Corona oder sonst was, mich dahinzustellen für mich selber und hallo. Und ich fand es beim Rundfunk schon immer so befremdlich. Hier ist jetzt super, du sitzt mir gegenüber, ich habe Augenkontakt.
Radio machen Katastrophe, also völlig strange.
Also ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe bei der Welle 93.4, ich war, glaube ich, der schlechteste Moderator, den die jemals hatten. Also der Valentino, muss ich ja eine Lanze für ihn brechen, ja, der hat ja gesagt, ja, der Kerle, der lernt schon noch. Ja. Und ich glaube, ich habe es dann auch gelernt. Also ich habe dann wirklich auch Kurse besucht und sonst was und habe versucht, mich zu verbessern, weil ich war super. Dann ging der Regler hoch, hier ist das Mikro, sag irgendwas.
Mhm. Blackout.
War schon rote Ohrwascheln, Ding.
Aber was der Gag ist, die Leute stellen sich das auch immer so glamourös vor, Radiomoderator, das ist einer der dümmsten Jobs überhaupt. Du sitzt alleine in einem Zimmer vor einem Mikrofon, du musst richtig Energy geben, aber du kriegst nichts zurück. Also es ist ein ganz groteskes Arbeit. Und Twitch genau das Gleiche. Also Livestreams zu machen, ganz strange.
Ja. Also du schaust in irgendeine Kamera, du hast nichts, weißt du, und jetzt laufen halt da so Instagram-Dinger oder da hoch, hallo, und dann sagst du, hallo du und hallo. Also das war immer nicht meins. Ja, ich brauchte immer echte Leute, echte Vibes, echte Dinge.
Und das ist muss man auch sagen, in diesen über 40 Jahren, das ist eigentlich das Einzige, was gleich geblieben ist, die Leute, gell? Weil, also ich meine, technisch hat sich unglaublich viel verändert. Als es dann irgendwann losging mit MP3s, dann kam erst das Serato-Kit raus und so weiter. Das hat sich ja alles verändert. Natürlich auch soundmäßig, Laser, Licht, alles hat sich verändert.
Ja, also ich bin so ein Hybrid.
Mhm. Ja, also wie legst du heute auf?
Ich bin ein Hybrid. Also ich bin noch nicht voll elektrisch, aber ich bin nicht mehr ganz analog. Ja. Sondern ich habe tatsächlich noch zwei 1210er, als brauche ich.
Das zeige ich dir, die MK7, die letzten habe ich gekauft, sind da hinten im Lager.
Ja, ich habe 8 Stück zu Hause stehen. Also
das, aber Serato Timecode, oder? Das,
Serato, aber auch nicht mehr über Timecode, sondern
Über Sticks Face da DJ. Mhm. Ja. Da war es bei mir vorbei, das habe ich nochmal mitgekriegt mit Face.
Ja, doch. Also tatsächlich, das ist ein kleines Entwicklerteam aus Frankreich, die sind irgendwann mal auf mich zugekommen und dann habe ich zu denen gesagt, aber Leute, ich habe keine Reichweite. Weißt du, wenn du so einen DJ Tomek anschaust oder sonst was, die sich da ständig wirklich, ständig da drin aufhalten, sagen wir mal so. Ne? Ich wollte das nie. Ich finde das als Belastung. Mhm. Ja, ich mache das.
Also auch Social Media?
Das finde ich als Belastung. Und das ist auch der Grund, warum ich eigentlich plane auszusteigen. Ist nicht mehr, weil mir das nicht mehr Spaß macht, was ich tue, sondern das davor und das danach ist zu anstrengend geworden, ja. Und irgendwann sagst du dir das auch, ich habe doch meine Pflicht schon getan. Ja. Und auf jeden Fall, klar, ich habe mich da ein bisschen mitentwickelt. Aber gemäß meinem Credo, biegen wenn es gut gepasst hat, brechen nein. Ja. Also Controller kann ich nicht. Ja. Ich war jetzt mit Dante Thomas irgendwann mal in Lüneburg, da stand ein Controller da und dann, da bist du eigentlich außen vor.
Das ist das muss man jetzt kurz erklären, weil mir ist immer wichtig, dass alle, die zuschauen und zuhören, das auch verstehen. Also, das kann sich nur jeder vorstellen. Früher hat man, auch ich habe angefangen auch mit Platte, ne, und da war ja eine Nadel und man hat draufgesetzt, das kennt nur jeder, ne? Also jeder, der über 30 ist, kennt das. Und dann kam eben ein System, und das muss man ein bisschen erklären, weil die Leute haben das auch lange nicht verstanden in der Disco, muss man sagen, Serato. Also, das war quasi eine Box und man hat einen Laptop gehabt, wie der jetzt auch hier steht, und die Songs waren als MP3 da und man hat aber trotzdem die Nadel auf eine immer gleiche Platte gesetzt. Da haben nämlich die Leute die ersten Jahre auch nicht verstanden, warum wechselt der Spielplayback, der wechselt die Platten gar nicht. Auf dieser Platte war ein Signal. Und das Signal hat dieser Nadel oder diesem Laptop gesagt, genau die Sekunde, wo bin ich auf der Platte. Also man konnte wie eine Platte spielen. Man hat quasi nur ausgewählt, was simuliert die Platte für einen Song. So, und jetzt kommt aber eben der Gag, das, was du gerade gesagt hast mit Face. Das ist nur noch ein Stick, der auf der Platte ist. Es gibt keinen Tonabnehmer mehr. Und der versteht quasi, wie schnell sich die Platte dreht. Man kann auch scratchen, man kann alles machen. Das ist ein wahnsinnig cooles System. Ja. Aber heute, und da bin ich auch raus, kann ich auch nicht, spielen ganz viel mit Controller, das heißt, es gibt gar nichts mehr. Es sind zwei Plastikteller, die kein Feedback haben, die nicht bremsen, so wie wir es halt nur kennen vom Auflegen. Also es ist nichts Ding. Und jetzt muss man aber eins sagen, Paolo, und das finde ich ganz crazy, weil das hat sich ja krass verändert. Ich würde sagen, da draußen gibt es keine 1% der DJs mehr, die wirklich Beatmatching machen können. Also die wirklich, wir beide haben es ja so gelernt, wir mussten ja, also muss man sich mal vorstellen, beim Auflegen haben wir meistens so einen Kopfhörer, ein Ohr hat man frei. Wenn man da eine schlechte Disco gehabt hat, wo es noch keine Monitore gab, hat man einen Widerhall, also man hat quasi eine Latenz von Millisekunden. Ja. Und jetzt muss ich mir, und das finde ich auch immer so interessant, den Leuten zu erklären, ich habe hier ja schon mal einen DJ-Kurs für die Mitarbeiter gegeben, weil sie es wissen wollen.
Okay.
Es läuft eine Platte und der Sound läuft im Club. Und jetzt habe ich die nächste Platte und der läuft nur auf meinem Ohr. Und jetzt muss ein Beatmatching machen. Und heute passiert das mit einem Knopf. Du drückst drauf und dann hat diese Platte automatisch die Geschwindigkeit von der Platte. Und das habe ich nie gemacht, habe ich auch immer gehasst. Ich habe gesagt, das hat für mich nichts zu tun mit Auflegen. Und das hast du an diesem Plus-Minus-Regler, hat man immer dreht, dass die gleich schnell sind.
Ja.
So, und dann hat man das reingemixt. Ne? Und diese Controller heute, da drückst du auf einen Knopf, dann passt das zusammen.
Sync-Button.
Sync-Button. Gehört verboten. Ne? Ja. War übrigens dann am Schluss meiner Karriere immer der Gag, quasi die, man sieht die Tonspuren im Serato, die mal abzukleben mit einem Zettel, dann konnte keiner mehr auflegen.
Ja, viele nicht. Ja. Tatsächlich, weil das merkst du dann auch, dass sie konzentriert dann eigentlich immer im Laptop drin sind.
Und nicht so bei der Crowd, genau.
Ja, ja, also das, Gott sei Dank habe ich das nicht und ich hatte ja eine lange, lange Entwicklungsphase und ich war mal in New York und habe einen sehr begnadeten DJ kennengelernt, der nicht in meinem Genre war, aber der damals zu der Zeit einen Remix gemacht hat von einem Black Music Künstler, damals von Heavy D. Und von Mariah Carey hat er auch was gemacht. Sein Name ist David Morales und ist eine House-Ikone. Und ich war damals auch auf Weiterbildung bei der National Association of Broadcasters, NAB, habe da Wolfman Jack kennengelernt und so. Und wir waren dann, da war ein Seminar, da waren wir dann in New York. Und dann hat's geheißen, ja, David Morales legt da irgendwo auf, Tunnel, glaube ich, war das oder so. Und dann sind wir da alle hin. Und ich da abgetaucht in eine Welt, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Aber wie der Typ aufgelegt hat, das war beeindruckend. Der hat Mixe gemacht, die sind 40, 60 Sekunden lang gegangen, ja. Dann hat er die A Cappellas genommen und sonst irgendwie was und dann da was draus gebastelt. Und dann habe ich mir gedacht, Hut ab. Und dann bin ich irgendwann mal hingegangen so. Und habe mich so vorgestellt, habe gesagt, ja, I'm a DJ from Germany und bla bla bla. Und so. Und er so, oh cool, und so, you wanna come to my studio, I have a record session tomorrow. Ja, und dann sage ich, ja, ich komme mal darüber. Und so hat er es angefangen. Und der hat mir dann auch viel gezeigt. Ja. Und das sind einfach so die Sachen, each one teach one heißt es in Amerika. Und so ist eigentlich mein ganzes Leben lang diese. Ich habe nur sehr früh erkannt, ich wollte nie eine Kopie von irgendjemand werden. Mhm. Ich bin den Leuten, ich klinge auch nicht wie Curtis Blow, ich mix nicht wie David Morales, sondern ich bin Paulo. Mhm. Punkt. Mhm. Ja. Ich habe das die Vibes aufgenommen, habe gesagt, was kann ich davon darstellen, was nicht. Ja. Wo geht es über meinen Horizont hinaus? Und ich hatte nie den Anspruch, der DJ der Welt zu werden, so David Guetta-mäßig oder sonst was, ist zwar schön, ist bestimmt auch nett, so, aber ich bin so zufrieden in meinem kleinen Kosmos, ja, weil ich schon, als ich angefangen habe, nie gedacht habe, dass ich mal so groß werde, wie ich jetzt bin, dass ich vor kurzem war ich wieder wegen einer anderen Geschichte in Istanbul und ich laufe durch Taksim und DJ Paulo und ich gehe nach Madrid und ich laufe, DJ Paulo. Und das ist unglaublich, weil ich mich nie promotet habe. Ich habe lächerliche 5000 Follower, nicht mal auf Instagram und vielleicht ein paar 10.000 auf Facebook, weil es das halt schon eine Ecke länger gibt und weil die Leute da einfach mehr drauf waren als früher. Aber das ist ja nichts, weißt du, wenn du die Zahlen von anderen Millionen ein Ding da. Aber ich habe auch schnell für mich herausgefunden, dass das für mich nicht entscheidend ist, weil ich wollte mich nie so darüber definieren, sondern ich wollte mich darüber definieren, wie mein Vibe im Club ist, wenn ich dann dran bin und dann und sage, hey Leute, jetzt. Und das war immer das Ausschlaggebende für mich und deswegen hatte ich diese Ambitionen nicht und bin eigentlich auch zufrieden, so wie es ist, weil ich habe einfach gesehen, klar, zu wenig ist auch schlecht, dann kannst du nicht dein Leben bestreiten, dann wird es schwierig, dann musst du Kompromisse machen, die Leute nutzen dich aus, du wirst quasi so mehr oder weniger als Anhängsel noch ein bisschen bezahlt, ist manchmal auch madig. Mhm. Ja. Zu groß ist halt auch, ich habe das ja alles gesehen, Tische voll mit Drogen, Dingen, alles. Und dann sagst du dir, okay, willst du wirklich in diese Welt? Das ist ja eine so oberflächliche Welt, das ist unglaublich. Ja, ich war in Palms in Las Vegas bei einer Release-Party von LL Cool J und da gehst du auf eine Toilette und da steht eine Security davor. Und dann denkst du dir, Mann, also ich, was soll ich jetzt auf der Toilette? Und dann gehst du da rein und dann gibt's da White Lines, ja, und wenn du dann umdrehst und rausgehst, dann merken die das sofort. Dann denken die, oh, vielleicht stimmt mit dem irgendwas.
Das ist cool.
Ja, ja. Und dann gehe ich auch freiwillig. Mein Bruder hat gesagt, hey, nimm mal eine Flasche Grey Goose mit für mich. Damals haben sie das gerade präsentiert, diesen Premium-Wodka. Naja, und sowas.
Aber es halt. Ist auch interessant, oder? Weil also ich bin zum Beispiel auch total froh, dass ich, also Angebote hätte es ja genügend gegeben. Sehr viel Alkohol gab es immer, es gab sehr viel Drogen, überall gab es Drogen. Ja. Und ich bin total froh, also weil das hätte sowohl in deiner Karriere als auch in meiner komplett anders laufen können. Und ich habe schon auch viel Alkohol getrunken in der Zeit, habe ich auch schon oft erzählt in dem Podcast, bin auch ganz froh, als ich dann aufgehört habe zum Auflegen, dass das nie ein Thema war. Also ich trinke kaum Alkohol. Aber da bin ich schon auch froh, weil es hätte auch schief laufen können.
Ja, man muss immer unterscheiden. Ich sage immer, ich kann nicht über andere sprechen und ich urteile auch nicht über andere. Ich habe nie, wenn die Leute mich gefragt haben, ja, wie findest du den DJ, weil der spielt ja auch so in deiner Liga und so, sage ich, mache ich nicht. Ich bewerte nur mich selber und ich stelle mich selber sehr kritisch immer wieder, sage ich, unter das Licht und hinterfrage mich und sage, macht das eigentlich überhaupt noch Sinn? Aber ich habe das große Glück, dass viele Leute mich tragen. Und das gibt mir die Motivation. Wenn ich jetzt eine Party machen würde, aber es kommt keiner mehr, dann würde ich sagen, so, also jetzt muss der auch mal einsehen, dass es vielleicht das jetzt, dass es einfach vorbei ist oder die einfach ihren Hintern nicht mehr von der Couch hochbekommen. Weil viele, die wirklich mit mir angefangen haben, die sind nicht so wie ich. Ja? Also ich bin jetzt Mitte 60 und ich kann immer noch flippen. Ich kann tatsächlich morgens um 7 Uhr aufstehen, aber ich kann auch nachts um 6 Uhr ins Bett gehen. Ja, nicht mehr so geschmeidig wie früher, aber es geht noch, ja. Und das ist eine Gabe. Also das ist irgendwas, was du in dir tragen musst. Also das
der geborene Schichtarbeiter
ja,
quasi.
Das ist halt so. Und wie gesagt, das ist halt auch immer wichtig, dass du dann true to the roots bleibst und immer das so machst. Und deswegen habe ich das immer so gemacht, wie ich es am besten empfunden habe und Kollegen dann auch nie beurteilt. Weil es gibt ja welche, die können wirklich nur auflegen, wenn sie drauf sind. Ja, egal wie, ob das jetzt Alkohol oder Pillen oder sonst was sind. Bob Marley war das beste Beispiel. Ich habe Bob Marley noch 2 Jahre, bevor er gestorben ist, in Colmar in einem Konzert erlebt. Und war da unten im Graben, weil ich halt Bekannte gehabt habe und ich bin immer mehr gerne hinter den Kulissen als in der Menge drin. Und auf jeden Fall kamen die dann so mit so Plastiktüten und denke ich mir, oh, und da schmeißen die so in die Menge. Denke ich mir, oh, hey, gibt's Kaugummis umsonst, ja? Und plötzlich gehen die Wolken da hoch, ne? Und ich mir gedacht, puh, ne? Also schlimm habe ich das nur bei Snoop erlebt. Also sonst da, also das war noch eine Nummer krasser. Aber diese Leute, die brauchten das. Das war denen ihr Benzin. Ja, ohne das haben die nicht funktioniert. Wenn du die auf Entzug gesetzt hättest, hätten Bob Marley nie die Lieder geschrieben, die er geschrieben hat. Snoop könnte das nicht machen, was er gemacht hat. Weil Snoop zum Beispiel hat er das, was die wenigsten wissen, der hat er das damals angefangen, weil er eigentlich Agro war.
Zum Runterkommen.
Genau. Und er hat gesagt, das hilft mir zu chillen, weil Snoop ist schon so Two-Face. Also der kann super nett sein, aber du willst es nicht. Ich habe den auch schon ein paar Mal hinter den Kulissen erlebt, wenn er abgegangen ist. Also das ist dann schon beeindruckend. Also dann sage ich mir, also und jeder hat es so. Und ich hatte das große Glück, dass bei mir da der Trigger ist die Energie der Leute. Also wenn die Leute...
Ich habe jetzt auch gerade überlegt, also ich habe die ja öfters dann auch im Tropicana gesehen, aber so richtig betrunken habe ich die, glaube ich, nie gesehen. Ne?
Nein, also Zwetschgewasser. Also tatsächlich... Schwitze ich sehr leicht, was man ja jetzt auch gesehen hat. Jetzt bin ich schon ein bisschen runtergekommen.
Es ist
aber
bockwarm hier.
Aber es ist ja auch egal. Aber ich habe teilweise 6 Liter Wasser mal an einem Abend getrunken. Mhm. Also wirklich, das Sportlichste war dann das durchzuhalten, bis die Pause kam.
Ja, genau. Aber Paolo, wie muss ich es mir vorstellen? Also ich meine, das war ja jetzt... habe einige kennengelernt, die das hauptberuflich machen. Es war dein Beruf, das ist, weil ganz viele machen es als Hobby so. Ne? Wie muss ich mir das finanziell vorstellen? Weil beim DJ kann man unglaublich schnell unglaublich viel Geld verdienen. Dann neigt man vielleicht auch dazu, unglaublich schnell viel Geld wieder auszugeben. Wie hast du das hingestellt? Weil, dass du auch sagen kannst, weil ich kenne wirklich viele Leute, und das finde ich schwierig, die nicht aufhören können, die jetzt schon über 70 sind und auflegen müssen in irgendwelchen, wie du schon gesagt hast, schäbigen Butzen, dass sie irgendwie über Wasser halten, weil sie so von der Hand in den Mund leben, weißt du?
Ja, aber das muss man auch irgendwie ein bisschen sedieren. Ja, also das muss man ein bisschen aufteilen. Hatte ich viel Glück in meinem Leben. Also vieles in meinem Leben war nicht gesteuert, also nicht geplant, sondern ich habe mich immer go with the flow, habe mich immer treiben lassen und sonst was. B ist es dann auch, was du dann machst, wenn die Lichter ausgehen, wie du dann mit dem, was du erarbeitet hast, umgehst. Also ich kann mich erinnern an Zeiten, als ich dann in Stuttgart beim Rundfunk angefangen habe und habe da eigentlich im Verhältnis zu Augsburg tatsächlich Geld verdient. Ja, hätte ich natürlich da in ein Hotel gehen können oder sonst was, aber ich habe teilweise in den Studioräumen auf der Luftmatratze geschlafen, weil mir das nichts ausgemacht hat. Heute bin ich gerne mal in einem schicken Hotel, das altersmäßig dann auch dazu passt. Ja. Aber damals eben nicht, weil ich damals eben gesagt habe, ich weiß nicht, wie lang das geht, wie weit das geht. Und ich war eben nicht der typische DJ, der jetzt nur mit Musik verrückt war. Das war ich auch, also mit Sicherheit. Aber ich war auch so einer, der gesagt hat, das ist jetzt kein Beruf wie Bäcker, wo du sagst, oh, also die Leute werden immer Hunger haben, ja. Und also habe ich dann gesagt, nee, teile das ein. Und ich habe so eine Drei-Säulen-Taktik damals entwickelt. Und die Drei-Säulen-Taktik sagt, die eine Säule, die investierst du in die Arbeit, ja. Die andere Säule, die investierst du in dein Leben. Und die dritte Säule, die investierst du in dein Alter. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, von irgendeinem Menschen, der sehr schlau war, der hat mir das mal, sage ich, Anfang der 80er Jahre auch erzählt. Und ich habe das erstmal so mehr schlecht als recht, aber dann immer besser umgesetzt und kann jetzt sagen, dass ich es über die Ziellinie geschafft habe. Aber toi, 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 ne? Aber ich würde jetzt keinem mehr wünschen, das versuchen, mir nachzumachen. Mhm. Also das würde ich keinem anraten. Mhm. Weil die Zeiten haben sich einfach geändert. Jetzt, genau. Und wir leben jetzt in so einer crazy Zeit. Also man sagt ja immer, ja, die sagen immer, ja, früher und so. Aber nee, die Parameter sind jetzt schon extrem anders. Ja, früher hat es auch Veränderungen gegeben, aber diese Veränderungen, die waren noch überschaubar, das war irgendwo noch so. Aber jetzt sitzen wir ja sozusagen im Fahrstuhl vom Empire State Building und der rast da hoch, die 260 Stockwerke, weißt, und du weißt gar nicht, was oben auf dich wartet. Ja,
ja, bin ich anderer Meinung, finde ich interessant.
Ja.
Aber höre ich natürlich auch viel. Also ich höre auch viel Wirtschaftskrise und so. Ich sehe das zum Beispiel in meiner, und das finde ich so interessant, weil ich glaube, das nimmt auch jeder anders wahr. Ja. Aber also wo ich voll dabei bin, in der Gastro würde ich mich niemals mehr hintrauen, ist viel zu heißes Eisen. Ich bin auch sehr froh, dass wir dann irgendwann ausgestiegen sind aus diesem Disco-Marketing, weil da hast du ja auch viel mitgekriegt, ja. Diskos kommen, Diskos gehen, da war ja da zeitweise, war ja Wahnsinn, ne? Überall hat einer aufgemacht, dann hast du der Nächste probiert, dann hast du einen 7. Betreiber auf irgendeinen Laden gehabt und so, war ja Tropicana, am Schluss war ja auch nur wild, ne? Also ein
Versuch nach dem anderen. Ja, gut, ich meine, ich war Gott sei Dank immer Long Jeopardy, also ich kann sagen, ich war 8 Jahre damals in Stuttgart, ich war davor schon, habe ich 5, 6 Jahre Ingolstadt gemacht gehabt, dann Augsburg sehr lang gemacht, ja, also das geht ja
zurück. Und wie war das dann, 13 Jahre Sound Factory, dann gab es da glaube ich ein bisschen Bruch auch, oder?
Mal Zeit lang? Ja, ich meine, das alles, weißt du, wenn irgendwas ja, vielleicht auch zu gut läuft, dann kommen manchmal Menschen auf dumme Ideen.
Mhm. Ja, und manchmal ist es die Gier?
Ich würde es jetzt nicht als Gier bezeichnen. Ich weiß es nicht. Es obliegt nicht mir, das zu urteilen, warum Menschen dann sich ändern und plötzlich meinen. Damals war die Idee, Paulo ist alt. Habe ich nie abgestritten. Bin alt, ja. Aber ich sage immer, bin old, but good. Ja, so, aber, und im Nachhinein muss ich dankbar sein, weil das führt jetzt vielleicht auch zu weit, aber wir haben es trotzdem geschafft, obwohl wir da sehr große Meinungsverschiedenheiten hatten, nach 13 Jahren Friede, Freude, Eierkuchen, dann einfach zu sagen, okay, wir separieren uns jetzt, aber wir machen da jetzt nicht unbedingt die Schlammschlacht raus. Ich muss ihn dann zwar überzeugen, dass der Black Saturday mir gehört, dass er den Namen nicht übernehmen kann, weil ich hatte den installiert, ich habe das gemacht, das war eins meiner Lebenswerke. Und dann habe ich gesagt, also ich werde den einfach im Tropicana fortsetzen. Und dann sage ich, du kannst ja irgendwas machen, aber du musst nicht auf meinem Namen rumreiten, weil das die Leute einfach zu sehr verwirrt. Und dann habe ich ja fast 6 Jahre das Tropicana gemacht und als ich da reinging, war es ja schon sportlich, ne? Weil also da außer Kleberle vom Gerichtsvollzieher war da nichts drin, ja. Und die
war das damals, das Ende vom Kuss, Werner, oder?
Nee, das war damals die H&W GmbH, die das betrieben hat. Und die Jungs waren eigentlich ganz offen, weil ich meine, klar, denen stand das Wasser schon bis zum Hals. Und die haben dann gesagt, ja, wenn du kommst, dann packen wir das nochmal an. Aber wir müssen erst ein paar Sachen klar machen. Und dann bin ich da voll ins Risiko gegangen und habe gesagt, wenn es jetzt Gottes Wille ist, dass ich damit auf die Schnauze fliege, auf gut Deutsch gesagt, dann wird es halt so sein. So. Und im Endeffekt kann ich dann sagen, dass das mir eigentlich nochmal einen zweiten Boost gegeben hat. Also weil der Start war noch ein bisschen holprig, weil ich war gar nicht fertig. Im Tropicana war es so, du hast ein Loch zugemacht, da ist das andere aufgegangen. Also es war innerhalb von 2 Monaten, die ich da Zeit hatte, um das einigermaßen in Schuss zu bringen, einfach nicht machbar.
Jetzt muss man dazu sagen, das Tropicana ist da vor 20 Jahren unglaublich gelaufen, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber da ist auch alles gelaufen in den 20 Jahren gefühlt.
Genau, aber das war nicht der Zustand, als ich da kam. Ja.
Aber es war auch eine logische, also es war auch ein guter Laden, ja, oder? Er war nicht so weit weg vom
Das Lustige ist, deswegen bin ich ja hingegangen, weil ich in den 80ern tatsächlich schon mal eine Black Night auch im Tropicana gemacht habe. Unter der Leitung, als es damals noch der Kurs Heiner selber gemacht hat und der Geschäftsführer, der unser geliebter Jürgen Koppold war, den man in ganz Augsburg ja auch noch kennt, wenn man schon ein bisschen älter ist. Und da war ich dann da. Und das war tatsächlich noch so, dass dann vor mir die ganzen DJs, das heißt der Felix Kovac, der ja dann Leiter von Skyline war und sonst was, sich da immer gebettelt hat mit mir bei der Übergabe von den Schaltfrequenzen oder andere da waren, die haben da Fox-Runden gespielt. Das heißt also, vor mir ging der Schwofer ab und dann kam noch die Lasershow und dann kam ich mit Black. Also Black war damals dann eher so Milli Vanilli und BBSMP, also nicht so der Black, den man aus den anderen kann. Aber das war auch eine gute Zeit. Und deshalb wusste ich schon um das Potenzial des Tropicanas, weil das halt schon
gute
so...
Gute Parkplätze, ja, gut gelegen auch mit
der Umfahrung. Ja, und der Charakter und so. Der Arena, ja, mit der Tanzfläche in der Mitte und außen rum und oben
tatsächlich, also wenn ich es mal aussuchen müsste heute, sogar noch geiler wie Sound Factory vom Aufbau für eine Black Party.
War für mich tatsächlich dann auch in der Zeit, wo die Reduzierungen kamen, wo diese Black-Welle auch war dieses Gesundschrumpfen von der Sound Factory, die eigentlich mit 2000 gelebt hat, ja, auf die Hälfte, war...
Ja, und mit 1000 Leuten im Truppi war was los, ne? Da war schon
richtig,
mal Alarm.
Ja, mit Außenbereich und alles hast du richtig schon durchgeschaltet. Also das war dann schon, war schon ein großes Kino auch da drin. Und ich muss sagen, im Nachhinein, damit schließt sich auch da wieder der Kreis, muss ich dem Betreiber von der Sound Factory eigentlich dankbar sein, dass er dann damals sich gegen mich entschieden hat. Aber wir haben auch das dann respektvoll auch versucht zu Ende zu bringen. Und ja, wie gesagt, was ich werde nie über Menschen schlecht reden, von denen ich auch vieles Gutes erfahren habe. Aber es ist wie in einer Ehe, es ist nie immer nur schön. Ja, und da war es halt dann am Schluss halt ja, nicht mehr so, aber dann geht man halt seinen Weg. Weißt du, ich war immer so, dass ich gesagt habe, in dem Moment, wo ich mich nicht mehr erwünscht fühle, da mache ich jetzt hier keinen großen Aufstand, sondern ich nehme meinen imaginären Hut und gehe.
Fertig. Also das lehrt einem ja irgendwann das Leben, weil die Verbindungen ja auch kommen und gehen, aber ich stelle schon auch fest jetzt, es gibt ein, also das Leben ändert sich einfach und jedes Leben ändert sich ja und wenn zwei Leute, manchmal laufen sie halt in unterschiedliche Richtungen, gell?
Ja, aber es ist ja auch nicht schlimm.
Also nee, wirklich. Aber die Magie liegt ja in diesem respektvollen, ja. Also mir geht es immer nah, wenn sich jemand tauscht, im Freundeskreis passiert ja auch, warum man nicht einfach auch ehrlich sein kann und sagen kann, du, das und das und das. Bei mir war es zum Beispiel so, als ich angefangen habe mit Content machen und so weiter, da gibt es einfach Leute, die kommen da nicht klar drauf. Und da ist wahrscheinlich auch ein gewisser Neidfaktor mit drin oder sie wollen selber vor die Kamera, aber sie merken, das ist nichts für sie und so. Und da hatte ich auch ein, zwei Leute in meinem engeren Kreis, die mir dann ganz, also auch wirklich persönlich angerufen haben und gesagt haben, was ist denn das für ein affige, was ist denn das für ein affiger Scheiß? Wieso machst du das im Podcast? Wieso machst du jetzt Videos und so? Und das finde ich dann eigentlich besser, wie wenn du merkst, die Leute entfernen sich und sagen es nicht, weil dann weiß man, woran man ist. Man kann einfach sagen, ja, okay, das hat doch jetzt 13 Jahre super funktioniert in Gersthofen, hat eine gute Zeit. Ist nie schön, eine Trennung zu machen, aber...
Also ich muss sagen, die Leute außenrum haben eigentlich mehr draus gemacht.
War eine Riesen-Story damals.
Dinge. Und dann sind da unschöne Sachen gefallen, aber ich sage immer, ich habe mich dazu nie öffentlich geäußert, werde es auch heute nicht tun, weil... ich muss mich für nichts rechtfertigen. Hm. Es war so, wie es war.
So.
Und es war okay. Und
das waren fertig. 13 geile Jahre, muss man auch richtig sagen, oder?
Ja, ja. Nein, also die haben ja mir viel gegeben. Wie ich vorher schon gesagt habe, die Sound Factory war eine unwahrscheinliche Plattform, aus der ich so viel andere Sachen auch gezogen habe für mein Leben. Ich habe ja auch nebenher eben noch mein Tonstudio gehabt, als Produzent gearbeitet, habe da Sachen gemacht, war im Rundfunk. Man konnte das alles gut verknüpfen. Man war unterwegs, das hat mir natürlich auch die Möglichkeit gegeben zu reisen. Also ich bin tatsächlich immer Ami geflogen, ja, und damals noch zwei Koffer voll mit Platten und CDs gepackt, dann zurückgekommen. Mhm. Und die Amis fanden es geil, da kommt einer aus Deutschland.
Der holt die Tracks.
Ja, ja, ich war bei MCA Records direkt am...
Das versteht ja auch keiner mehr. Ja. Also das war, also ich meine, dann ist ja viel später bei mir, aber ich habe das erste Mal aufgelegt im Jam Club damals, Markus Gilk und Andy Walter als Vor-DJ, war ich 16, also musst du eh um 12 Uhr mal raus. Da bist du ja in den Plattenladen gegangen, hast schon einen geilen Track gehabt und dann sind die Leute gekommen und haben gesagt, was ist das für ein Track? Was ist das für ein Track? Und du hast einfach diese Tracks gesucht, so, ne? geile Platten.
Ich habe teilweise DJs sogar gehabt, die zu mir gesagt haben, Paulo, wenn du jetzt wieder fliegst, kauf das dreimal.
Bring mir was mit.
Ja, ja.
Paulo, du hast gerade schon angerissen, wie schafft man es, du hast gesagt 38 Jahre bist du mit deiner Frau zusammen, in so einem Hexenkessel, 34 Jahre. Jeden Abend oder in vielen Abend der Woche eine Versuchung nach der anderen vor der Nase und du hast schon gesagt, das Leben ist ja nie geradlinig, auch Ehen sind nie einfach. Was ist das Erfolgsrezept? Was kannst du den Leuten mitgeben? Das
Erfolgsrezept ist, glaube ich, ein relativ simples, ist Bescheidenheit.
Mhm.
Ja, also für mich...
Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass du dich geschmeichelt fühlst, wenn dich irgend so eine heiße Chica da anmacht.
Ja.
Und dass du gleichzeitig aber auch so bescheiden bist, dass du sagst, ich bin nicht größenwahnsinnig. Ich weiß, die sucht vielleicht den Fame, mit einem DJ Paulo jetzt mal abzuhängen. Aber die schmeißt dich nach zwei Wochen aus der Kurve. Und sie kann das nie ersetzen, was deine Freundin oder spätere Frau dann für dich ist, die dir jahrelang den Rücken frei hält, die mit dir durch dick und dünn geht und so. Und dann kommt es darauf an, wie oberflächlich und wie Testosteron gesteuert man ist. Ja, also bin ja Südländer, also ich habe das schon gespürt, aber ich fand es eher immer schmeichelnd, als wie herausfordernd. Weil
das hat auch was mit Zufriedenheit zu tun, oder?
Das hat was mit innerer Balance zu tun, glaube ich. Also wenn du auf der Suche nach was bist, dann ist nichts gut genug. Ja, dann bist du ständig auf der Suche nach was Neuem und sonst irgendwie was. Ich, als ich meine jetzige Frau kennengelernt habe, da war ja kein Heiliger. Also hatte ich so meine Erlebnisse und ich wusste ganz genau zu der Zeit schon, was ich nicht mehr wollte. Und als dann der liebe Herrgott mir meine Frau geschickt hatte, die ich einfach durch Zufall auch kennengelernt habe, aber auch in der Disco, muss ich ja ehrlich zugeben, habe ich dann gesagt, nee, und es war dann eher umgekehrt. Nachdem wir 14 Jahre zusammen waren, habe ich gesagt, so, ich muss mich jetzt entscheiden, weil ich muss jetzt entweder sie zu meiner Frau machen und ihr wirklich versuchen, ein gutes Leben zu bieten, oder ich muss als Wanderheuschrecke weitergehen, weil sonst ist sie gebrandmarkt, weil da war sie ja dann auch schon über 30 und Mitte 30, dann sagst du, weißt du, das ist für Frauen dann auch schwer, dann nochmal einen anständigen Partner zu finden und nicht als abgelegtes Anhängsel zu gelten oder sonst irgendwie was. Und da habe ich dann schon so mit mir ein bisschen gerungen, und weil ich einfach sehr kritischer Mensch zu mir selber bin und auch nicht wusste, bin ich der Mensch, der ihr das auch wirklich alles machen kann. Es waren halt viele Faktoren, die da noch ein bisschen so in der Schwebe lagen. Aber dann habe ich gesagt, irgendwann musst du dich mal entscheiden, weil sonst bist du nicht du. Ich war immer einer, der geradlinig ist. Wenn ich was gemacht habe und ich habe es verkackt, dann habe ich es auch auf mich genommen und dann war das für mich auch okay. Aber ich habe nie Ausflüchte gesucht oder nach anderen oder mich daran orientiert, was der gesagt hat oder der. Die Entscheidung musst du selber treffen, du musst dann mit der leben, du musst einfach so. Also nimm dir Zeit, habe ich genommen, und dann habe ich hier an ihrem Geburtstag dann den Heiratsantrag gemacht und der Rest ist Geschichte.
Wie alt warst du da?
Ich war da schon in einem, sage ich mal, etwas fortgeschrittenen Alter.
Das muss ja, jetzt warte mal, 46.
Ja.
Ja, ich bin ein guter Kopfrechner.
Ja, genau, ja, wir haben ja jetzt auch eine 20-jährige Tochter. Also wir haben ja auch unsere Hochzeit mehrmals verschoben. Der Heiratsantrag kam tatsächlich schon früher, aber dann hat mich auch Schicksal wieder ereilt. Einer meiner Brüder ist verstorben damals und war halt einfach nicht die Zeit. Dann hat man es einfach nicht hinbekommen, aber man hat es nicht aus den Augen gelassen. Ich habe gesagt, manchmal mahlen die Mühlen des Schicksals etwas langsamer.
Ja.
Und ich habe nie irgendwas übers Knie gebrochen, also versucht. Weil, also ich habe es schon mal gemacht und bin gescheitert und habe daraus gelernt. Und habe gesagt, nee, also pass mal auf, wenn die Tür nicht aufgeht, dann ist es nicht deine, dann versuch mal vielleicht eine andere, ja, oder wart mal, ja. Und dementsprechend war das auch damals schon so mein Credo, dass ich gesagt habe, nee, also jetzt auf Gedeih und Verderben machen wir es jetzt nicht. Und dann haben wir es auch gemacht und dann war es auch so, ich muss ja auch ganz ehrlich, wenn wir jetzt schon beim Seelenstriptis sind, auch sagen, ich hatte immer so meine Probleme, ein Kind in die jetzige Welt zu setzen. Ja. Und vor allen Dingen von dem, was ich gesehen habe, ich habe ja so viele Dramen in den Diskos erlebt. Ja. Die nettesten Mädchen mit dem schlimmsten Typen und auch umgekehrt. Also das gab es ja auf beiden Seiten. Ja. Und haben mir dann gedacht, boah, weißt du hast dann einen Sohn oder eine Tochter und was wird da und hier. Aber dann siehst du einmal auch, dass für eine Frau das unwahrscheinlich wichtig ist, dass sie auch im Zyklus der Evolution bleibt. Ja? Also, und wenn du dann sagst, nee, du darfst kein Kind haben, dann wird sie irgendwann mal 3 Katzen oder 5 Hunde haben und irgendwie ganz komisch. Meine Frau war ebenso, wie sie immer war, und dafür bin ich ja auch ewig dankbar, und das ist auch wahrscheinlich das Geheimnis hinter allem. Sie hat mich nie unter Druck gesetzt. Sie hat gesagt, nee, du, das ist okay, sag ich, bleiben wir zusammen, ja, bleiben wir zusammen. Und dann musst du den Menschen anschauen und du siehst, dem geht's nicht so gut, aber er sagt es dir einfach natürlich, ja. Und dann sagst du, okay, springst jetzt über deinen Schatten, hast du jetzt die Eier und sagst dir, okay, zusammen bist ja dann nicht du alleine. Ja, und heute eine Tochter ist 20, die ist die Bombe, studiert International Global Business Management hier an der Uni und ist unterwegs und ist ein Sonnenschein und ich bin dankbar. bin auch dankbar, die ersten 6 Jahre überlebt zu haben, wo ich total die Panik hatte und alles. Und das alles noch kombiniert mit dem ganzen Wahnsinn, den ich sonst noch getrieben habe, muss ich sagen, war mein Leben alles andere als langweilig.
Ja, vielen Dank für den intimen Ausflug. Richtig interessant.
Ja, es ist auch so, weil man muss es auch sagen, weil es ist teilweise viele von den Menschen, die so sind wie ich oder auch vielleicht noch größer und noch anders, die vergessen oft. Ja, und ich habe ja viele Menschen um mich herum verloren. Ich war heute erst auf einer Beerdigung wieder von jemandem und das macht dir das einfach bewusst. Und jemanden ein Dankeschön auszusprechen, kostet nichts. Das kostet keinen Euro. Ja, das tut dir auch nichts. Aber
ganz im Gegenteil, es gibt einem was, finde ich.
Ja. Und das ist auch wichtig. Und es ist ja nicht nur so, dass ich das jetzt in so ein Mikrofon reinrede oder dir jetzt sage oder denen, die sich das dann vielleicht anschauen, sondern ich versuche das auch meiner Frau weiterzugeben. Ja, das ist dann natürlich, ich bin halt einfach nicht der Blumenkasperl. Ja, das machen halt die anderen. Das ist halt schnell, gehe ich und da 40 Euro Blumen und hier. So, ich mache es auf meine Art und Weise, weil das sind, in Amerika sagt man, wenn du jemanden anerkennen würdigst, dann gibst du ihm seine Blumen. You give him the flowers. Mhm. Das sagt man so. Mhm. Ja, und so gebe ich meiner Frau die Blumen.
Mhm. Was würdest du sagen, wenn wir schon bei den privaten Themen sind? Was ist, beschäftigt mich seit Wochen? Ich sage immer, also ich habe ein wahnsinniges Glück. Ich kann am Abend so abgefuckt, wie ich will, ins Bett gehen, wenn mir irgendwas richtig nervt hat. Es kann so abgefuckt sein, wie ich will. Um 6.30 Uhr klingelt mein Wecker und ich bin so gut drauf, dass alles zu spät ist. Und dann, ich sage immer, ich bin gesund und glücklich. Und dann habe ich was gesehen, Social Media. Und dann hat er gesagt, ja, aber wenn man glücklich ist, dann muss man ja auch mal unglücklich sein, weil man braucht ja immer den Gegenpart. Und das fand mich ganz interessiert, dann habe ich ein bisschen gesucht nach Glück und so. Und dann habe ich festgestellt, ich strebe in meinem Leben nach, und also auf Deutsch klingt es ein bisschen komisch, Frieden. Auf Englisch ist es einfacher, nach Peace. Und ich merke, dass ich einen ganz argen Frieden in mir habe. Also ich bin so ganz in meiner Mitte und das ist das, nach was ich strebe in meinem Leben, Frieden eigentlich. Was würdest du sagen? Was ist so das große, da sind wir ja beim Sinn des Lebens eigentlich. Gell? Was ist der Sinn des Lebens?
Das sollte eigentlich ein DJ-Podcast werden. Und jetzt fällt es mir hier aber ganz andere Themen.
Ja, weißt du, aber der Gag ist der. Also was ich schon, also ich merke zum Beispiel in meiner Arbeit, dass mir diese DJ-Zeit unglaublich geholfen hat, weil das DJ, wenn du das richtig gemacht hast, dann hast du die Menschen studiert. Und das ist auch das, was du vorher erzählt hast mit diesen Wellen zum Beispiel. Ich muss mir immer kaputt lachen über diese jungen DJs, die dann kommen sind und die so steig gespielt haben. Und um 3 Uhr waren alle tot. Die waren dicht und kaputt und sind heimgegangen, die Party war vorbei. Und ich war ja schon immer ein bisschen Unternehmer, also habe ich mir immer überlegt, wie verdienen denn Diskos Geld? Ah ja, also die Leute müssen noch was trinken, weil daher kommt der Hauptumsatz. Genau. Jetzt musst du natürlich, und das haben wir alle erlebt, dass wir einen Mittelfinger gekriegt haben, weil wir dann mal wieder eine ruhige Runde gespielt haben. Mhm. Aber natürlich haben wir verstanden, jetzt geht der Umsatz. Und wenn man mal in großen Ketten gespielt hat, da gab es immer Halifax Bayreuth zum Beispiel, gab es dann irgendwann wie so ein iPad, hat das ausgeschaut, so ein Display, und da waren so Smileys drauf und hast du den Umsatz immer gesehen. Und wenn ein guter Getränkeumsatz war, dann hat der Smiley immer mehr gelacht. Und ich habe immer, da gab es einen Geschäftsführer, der hat mich nicht gemögt und der hat immer gesagt, dieser Zwetschge, der regt mich so auf, aber wenn er da ist, ist immer ein geiler Umsatz. Wie macht er das? Der hat das nie verstanden. Und das waren halt die Wellen. Ne? Mhm. Aber worauf ich eigentlich raus will, ich glaube, mein Erfolg im Marketing-Unternehmertum ist der, ich habe die Menschen so lange studiert, weil ich die ganze Zeit geschaut habe, wie sind die Menschen. Und ich glaube schon, dass DJs die Frage nach dem Sinn des Lebens ist natürlich eine große Frage. Aber ich glaube schon, jetzt hast du nochmal einige Jahre mehr Erfahrung wie ich, worauf kommt es an im Leben, weißt
du? Ja, ich glaube, da gibt es keine Pauschalantwort, sondern das ist immer, wie definierst du den Inhalt deines Lebens? Und ich glaube, da scheiden sich die Geister. Weil der Inhalt, den ich für mich in meinem Leben sehe, ist nicht der Inhalt, den ein anderer sieht. Ja. Und dieses ständige Streben nach höher, weiter und sonst was, das habe ich natürlich auch in meiner Sturm- und Drangphase gehabt. Das, glaube ich, hat jeder. Dann muss man aber lernen, sich zu entschleunigen und sich zu positionieren. Und dann daraufhin versuchen, seinen Weg zu gehen. Und viele werden halt leider Gottes auch fehlgeleitet, ja. Und ich glaube, der innere Frieden oder der Sinn des Lebens ist davon abhängig, wie sehr du dich von anderen beeinflussen lässt.
Das ist für mich. Ist das auch der Grund, so, warum Social Media stresst?
Ja. Mhm. Ja, weil es ist zu unpersönlich, es ist zu die Hetze, das Ding. Es war ja früher schon sage ich grenzwertig, als es anfing mit Lokalisten und mit Timeshot und mit SageX und was, bevor die ganzen Großen kamen. Und da war es ja eigentlich nur so eine Party-Community und man hat Bilder gemacht, aber dann hat man schon gemerkt, die versuchen die Leute immer mehr da reinzuziehen und sonst was. Und ich war kürzlich in Thessaloniki und da war ein großer Tisch, der war ungefähr dreimal so groß wie der, rund, und in der Mitte war wie so ein, ja, eine Art Transformer, und dann gingen 12 Kabel raus und da saßen 12 junge Menschen da, alle haben ihr Handy angesteckt und die haben nicht miteinander kommuniziert, waren alle im Internet. Mhm. Ich hätte kotzen können. Also ich wusste gar nicht, weißt du, du bist in Thessaloniki, du bist am Meer, 5 Meter, das
Leben ist schön.
Schön, alles. Und
ja, vor allem, ob du an der Maschine jetzt in Thessaloniki sitzt oder in Chemnitz, ist scheißegal, weißt du, also die sehen gar nicht das Leben.
Ja, und so ist es ja auch. Das ist ja das, was sehr viele Künstler auch beklagen auf den Konzerten. Dass die Leute nicht mehr die Konzerte, die filmen sie nur. Sie wollen einfach nur dem anderen zeigen, ich bin da, wo bist denn du?
Vor allem, das checke ich überhaupt gar nicht. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich so ein Video danach nochmal anschaut. Nicht, die posten das, um es zu beweisen, dass sie da waren, und dann schauen sie es nie wieder an.
Ja. Und ich kriege oft so Schelten, ich war jetzt erst letzte Woche beim Onyx-Konzert, und dann schreiben sie mir, du warst bei Onyx, du hast nichts gepostet. Sag ich, du, ich habe mir die Show angeschaut. Ich war mit den Künstlern backstage. Ich brauche das nicht. Sag ich, es gibt doch genügend andere, die das machen. Und ich glaube, das ist eben das, wo das verloren gegangen ist. Es hat sich eine unglaubliche Masse an Lämmlingen entwickelt, die gar nicht mehr ihr eigenes Leben kontrollieren können. Und da sind auch ein bisschen die Eltern dran schuld. Meine Tochter durfte, bis sie 16 war, keine Socials benutzen. Sie durfte WhatsApp machen für die Schule, das war einfach notwendig. Und ich weiß, dass sie damals zu mir gesagt hat, Papa, bitte, alle haben das. Ja, TikTok gab es noch nicht, aber war ja wohl Instagram und Facebook und so. Sag ich, du kommst schon, du kriegst das, es ist alles, es ist nicht für immer und so. Heute ist sie 20 und sagt, Papa, das war das Beste, was du hast machen können. Ich bin dir so dankbar, ja. Das sind Sachen, die mich dann stolz machen, weil ich weiß, dass ich nicht bevormundend war. Aber ich, so wie ich auf meine Tochter einwirken konnte, kann ich auf viele andere nicht mehr. Und das ist außer Kontrolle mittlerweile. Mhm. Das ist außer Kontrolle. Und ich weiß nicht, wie die Leute das schaffen sollen, zurückzufinden, weil viele sind schon so lost, und das merke ich auch. Zum Beispiel, und jetzt sind wir mal bei dir, bei deiner Werbeagentur. Früher, du hast einen Flyer gemacht und die Leute wussten das, ja. Heute, du gehst in den Algorithmus von Instagram rein und du wühlst dich da durch und du machst es und du positionierst es. Und die Leute haben das tatsächlich schon gesehen, aber sie haben es nicht wahrgenommen.
Also ich sag dir warum, 12.000 Werbebotschaften pro Person pro Tag.
Overkill.
Pro Tag.
Overkill. Overkill, das Gehirn ist einfach überfordert.
Weißt du, was das eigentlich Schwierige ist? Also ich sage immer bei den, ich meine, das Game läuft, wie es läuft.
Ja.
Don't hate the player, hate the game, muss man auch immer sagen. Und ich sage das auch immer den Kunden, weil wir haben natürlich schon auch, also Social Media ist auf der Eins, muss man ganz klar sagen. Ja. Im Marketing-Mix ist auf der Eins. Für jeden unserer Kunden. Gibt keinen Kunden, wo das, ganz selten, dass mal einer dabei ist. Jetzt ist aber natürlich die Frage, weißt du, da spielt dann nochmal was anderes mit, weil früher hast du halt Marketing gemacht und jetzt musstest du halt Geld ausgeben, um das auszuspielen. Aber jetzt kommen ja Player mit dazu, die diesen Fluss auch noch steuern, und das ist ja der Wahnsinn. Also ich kann ja heute nicht zu, und das ist irre, also gerade bei Meta, Meta ist einer der schlimmsten Konzerne, also Facebook, Instagram, WhatsApp, die ja nachweislich, zum Beispiel, du wirst auch WhatsApp auf deinem Handy haben, nachweislich ein Bewegungsprofil erstellen, also die wissen, dass du jetzt hier bist, die wissen auch, dass wir beide hier sind, kombinieren das mit Instagram-Daten, sehen auch, Paolo hat Hannes heute auf Instagram angerufen. Also da sind jetzt Daten da. Ne?
Ja.
Und jetzt zeige ich dir eins, die könnten dir und mir aus Datengründen sofort was verkaufen. Die wissen genau, was du jetzt bereit bist zu kaufen und ich auch. Mhm. Aber natürlich verarschen sie uns. Also am Ende des Tages könnte der Deal ganz einfach sein. 5.000 Euro gegen 5.000 Euro Umsatz oder im besten Fall 50.000 Euro Umsatz. Und sie machen es jeden Tag ein bisschen kompliziert, stellen was um, nur dass wir am Ball bleiben. Und das ist natürlich schon was irre ist. Und jetzt wird es halt richtig interessant, natürlich auch bei den Agenturen, weil in meiner Branche gibt es ja Quatschkanonen ohne Ende, das ist ja abartig, die natürlich wenig Ahnung haben und dann mit wenig Expertise den Kunden die Kohle abnehmen und sie dann solchen Konzernen wieder weitergeben, die keine seinen Steuern zahlen bei uns. Also weißt, und da wird es halt richtig wild. Und ja, es liegt eine sehr große Ethik auf der Marketingbranche. Ich habe das schon sehr oft in den Podcasts gesagt, kriege ich immer Gegenwind, schreiben mir viele Agenturen dann auch immer, warum ich das immer sage. Aber es ist so, Marketing hat die Welt nicht besser gemacht. Garantiert nicht. Aber nichtsdestotrotz, du und ich wären nicht da, wo wir heute sind, wenn wir kein Marketing gemacht hätten. Und du hast, weißt, also ich sehe es nicht so schwarzmalerisch, sondern ich versuche immer für meine Kunden das Positive jetzt rauszuarbeiten, weil wir können auf einmal auch für Kunden Werbung schalten in einer Reichweite, die nicht möglich gewesen wäre. Aber wenn ich mich erinnere, einer der oldschoolsten und besten Werbekampagnen von dir waren Handtücher mit DJ Paolo drauf. Und Paolo, das ist nichts anderes.
Ja, ja.
Das war damals das Tool. Und das war abartig. Und alle haben gesagt, Alter, hast du so ein Paolo-Handtuch? Die Leute sind crazy gegangen auf dieses Handtuch.
Ja, ja, es ist so. Aber ich muss ja auch sagen, weißt du, da trennt sich eben das, warum ich so ein bisschen mehr negativ das sehe, ist, weil ich die Auswirkungen in meinem Umfeld sehe. Du siehst es mehr als derjenige, der auch Kunden platziert und so, und dann du lieferst ja was. Ich sehe DJs und DJs, die nichts können, die aber groß sind auf Instagram, den anderen Leuten die Jobs wegnehmen, die Kultur kaputt machen, die sagen, eigentlich interessiert mich das gar nicht, ich will nur Geld verdienen.
Aber Paul, jetzt würde mich eins interessieren, weil was ich merke, bin jetzt 41 und gerade im Social-Media-Bereich bin schon vorne mit dabei, aber wenn ich unsere ganz jungen Leute anschaue im Social-Media-Team bei uns, es gibt schon Dinge, die ich langsam, auch ich für mich merke, Check-in-Nummer.
Und das muss ja nicht, dafür gibt es jetzt KI. Genau.
Naja, aber es ist auch ganz wichtig, das finde ich zu sehen und zu sagen, dann stelle ich mal Leute ein, die da Experten sind und denen vertraue ich auch in meinem Team. So, ne? Aber weißt du, was ich mich manchmal frage, weil du auch gemeint hast, der Aufzug im Empire State Building, der ist am Rennen und so weiter. Die Zeit, und die hast du ja voll mitgekriegt und ich gestriffen. Also als ich meine Agentur aufgemacht habe, war das Internet schon kommerziell, aber es war nur der newest shit.
Ja.
Aber war nicht, weil wir jetzt auch KI und Social Media und so weiter, das Internet war doch schon auch fett. Also weißt du, weil man immer so sagt, die KI verändert jetzt alles und so schnell war es noch nie. Aber ich sag dir eins, dieses Internet war auch crazy. Ich habe auf MTV zum Beispiel erst die Musikvideos gesehen und da gibt es dieses eine, das ist mittlerweile ein Meme, da hat eine so ein Taschenrechner aufklappt, sollte dann ausschauen wie Nokia Communicator und da war Excel drin und dann hat die so getan, als wäre das ein Messenger. Und das erinnert mich nur, da war ich wahrscheinlich 8, 9 und habe auf MTV Musikvideos geschaut. Und dann habe ich mir gedacht, ey, wie krass wäre das, wenn es das gäbe, was die da zeigt. Also man hat ein Gerät und man kann jemandem anders schreiben. Und dann ging es los, dann kamen diese Quicks raus, diese Messenger und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, das Internet war doch auch Teufelszeug eigentlich damals.
Naja, also Also in Amerika sagt man a blessing and a curse.
Ja.
Also das ist auf der einen Seite ist es so, weil es ist ja unglaubliche Datenbank, ja, wo du alles finden kannst, ja. Je nachdem, wie legal oder illegal du dich bewegst, kannst du wirklich alles finden, ja. Und dann das ist das Blessing, weil wenn du wissbegierig bist und lernen willst, kannst du da hast du einen Fundus, der unerschöpflich ist, ja. The Curse dabei ist es, früher gab es auch Blender, aber das waren ein paar. Heute wird massenhaft geblendet, ja. Und die Blender in dem Game sind einfach mehr als die realen Leute. Und die realen Leute, 100%. Die sind einfach nicht affin genug und nicht technikversiert genug, um gegen die anzustinken. Und deshalb haben die da verloren. Und deshalb gibt es das auch so, dass dann Leute, die sich lang genug da drin prostituieren und das alles machen, und die gehen auch all in. Da gibt es keine Boundaries mehr, also keine Grenzen mehr, die machen alles. Also da könnte ich dir Geschichten erzählen, das stellt dir echt die Haare hoch. Und das ist eben die Frage, wie weit bist du bereit, dein eigenes Ich zu verkaufen?
Aber das ist ganz interessant, weil, also das stelle ich auch fest, das gab es früher nicht. Früher hatte man einen Ruf zu verlieren. Und das finde ich manchmal auch crazy. Also gibt es in meiner Branche Leute, da gibt es zum Beispiel einen, der hat auf LinkedIn quasi schreibt er nicht mehr seinen echten Namen. Der hat quasi einen Künstlernamen erfinden müssen, weil er in der Agenturbranche so viele Läden gegen die Wand gefahren hat, so viel verbrannte Erde hinterlassen hat. Ja. Und das stelle ich schon fest. Also es gibt Leute, die scheißen wirklich auf alles. Es ist alles egal. Also die hauen einfach nur raus, gell?
Ja, es gibt auch viele Leute, die sich heutzutage nicht mehr reduzieren können. Die sind gefangen in dem. Die sagen, der Motor läuft. Und der Motor braucht so und so viel Sprit. Und jetzt wird der Sprit plötzlich wenig. Also mache ich egal, was es kostet, damit es wieder fließt. Ja.
Aber Paolo, ich mache zum Beispiel aus meiner Motivation raus, ich habe eine Wette verloren, ich wollte ja gar keinen Content machen. Ich habe an der Uni doziert, drei Semester, und dann haben die gesagt, sie müssen mal TikTok machen. Und dann habe ich gesagt, ja, muss ich nur TikTok machen, also muss schon die ganzen Läden führen. Und ich stelle mittlerweile was fest, weil, das hast du auch gesagt, du zweifelst immer wieder an deiner Arbeit oder hast einen hohen Anspruch an deiner Arbeit, das ist ja Imposter-Syndrom, habe ich auch, meint man nicht in meinem Content, aber habe ich ganz viel, und ich sage dir eins, ich habe ganz viele ja auch, ich habe ja so Coaching-Angebote auch für Agenturen, und ich motiviere da immer gerade die, die sich nicht trauen, trotzdem da Content zu machen, weil es wird ja nicht besser. Und die Guten müssen ja eigentlich auch Inhalte machen, weißt, und real sein. Und das ist zum Beispiel, warum meine Videos so gut funktionieren, weil ich sage halt auch so, ja, wir hatten einen super schlechten Monat, oder ich habe 10 Jahre in meiner Agentur auch, habe ich im Dispo gelebt und musste Gas geben und so weiter und so fort. Die anderen sagen nur Rolex hier, Rolex da, hier meine fette Karre und so weiter. Und deswegen zieht es die Leute auch zu mir. Und das, glaube ich, schon wichtig. Man kann nicht jetzt einfach diesen Vollidioten das Internet überlassen und Social Media, sondern die Leute, die wirklich eine Erfahrung haben, weißt. Es ist eine große Frage, und man muss sich nicht, also verstellen macht gar keinen Sinn meines Erachtens. Und das ist mir immer ganz wichtig, dass ich auch in meinen Videos genauso bin, wie ich wirklich bin. Weil das habe ich am Anfang schon auch gemerkt, wie du auch gesagt hast, das ist ein Mikrofon-Ding auch. Das geht so an und du denkst so, oh Alter, was mache ich jetzt, wie schaue ich aus und keine Ahnung. Ne? Und ich habe dann irgendwann festgestellt, also entweder ich schaffe es jetzt einfach ganz real zu sein oder ich lasse es gut sein, weil es stresst mich nur. Und das war, das sagen immer die Leute, ja, du sagst schon mal, dass es so einfach ist, aber es ist eigentlich das Einfachste, was es gibt. Also sich so zu exponieren, sage ich immer, wie man halt ist, macht einen wahnsinnig verletzlich, aber es ist wahnsinnig leicht, wenn man den Sprung dann irgendwann gemacht hat. Ne? Weil man ja, und ich meine, ganz ehrlich, will ich gar nicht, du musst jetzt wegen mir keine Instagram-Videos machen, aber was hättest du Geschichten zu erzählen, weißt?
Ja, das ist schon richtig. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, wer will das denn eigentlich hören? Oder so, ich weiß es nicht. Ja, wenn mich jemand fragt oder wenn mich jemand einlädt, dann klar, ich kann 10 solche Podcasts füllen ohne Probleme. Auch ohne, dass es vielleicht langweilig wird. Aber das ist halt so, wenn du heute auf Instagram gehst, ja, oder auf Facebook und schaust dir die Absprungraten an, weißt du, dann weißt du, auch an dem, was wir jetzt gesprochen haben, das ist eine Handvoll, die sich das wirklich reinziehen.
Klar.
Ja. Und die anderen sagen, naja, lass doch die labern. Ja, weil die Welt ist einfach so oberflächlich geworden. Und das ist sehr schade, weil...
Aber was ist mit den 1000 Leuten, die sich das jetzt anhören wollen? Also sagen wir mal so, also ein Durchschnittsvideo bei TikTok und Instagram kriegt 300 Aufrufe, die kannst du vergessen, kannst nullen, die 300 sind nichts wert, die kriegt jedes Video. Aber ich habe ja schon Videos, die sind millionenfach aufgerufen, ne, weil es halt irgendein krasses Thema war. Aber jetzt gibt es doch, und das finde ich schon immer bemerkenswert, wenn ich mir jetzt, kannst du dir gut vorstellen mit der Disco, 1000 Leute, die sich teilweise Videos 100% durchschauen. Es ist schon auch viel.
Ja, es ist viel, und denen bin ich auch dankbar, weil das sind ja die Leute, die wirklich auch zu dir stehen, die auch ein wirkliches Interesse an dir haben, nicht nur an deinem Namen oder an dem, was du reflektierst, sondern einfach an dir selber.
Als Person, ja.
Ja. Ja. Aber wie gesagt, die Menschheit wird halt einfach darauf getrimmt, nur kurz, ja, nicht irgendwas lang, ja. Alles wird gekürzt, alles. Sogar Lieder, die früher 6, 8 Minuten gedauert haben, dauern heute nur noch 2 Minuten.
Die Radiosender kaputt gemacht.
Also, ja. Und so ist es. Und das lässt sich immer weiterspinnen. Und ich bin froh, dass ich sehe, es gibt eine Gegenbewegung. Also ich sehe das auch über meine Tochter und ich sehe das auch an den Kindern von Freunden, wo ich einfach sehe, es gibt solche und solche,
ja.
Aber es gibt eine Gegenbewegung, und ich sehe die Welt nicht unbedingt jetzt so schwarz oder sonst was, sondern ich sehe nur wahrscheinlich, dass ich das mal eigentlich nicht mehr miterleben will, wenn die Wende vielleicht nochmal kommt oder so. Und ich will das auch irgendwie jetzt auch nicht zu dramatisieren. Ich habe Spaß am Leben, jeden Tag.
Also, so sehe ich es auch,
wenn ich reingehe, dann steppt der Bär. Also das ist auch so.
Finde ich auch ganz interessant, weil witzigerweise, ich weiß gar nicht, ob wir so jetzt zusammengekommen sind, aber der Florian Simbeck war ja da.
Ja.
Und der hat eben erzählt, dass du jetzt eine Abschlussparty machst quasi.
Ja, ja.
Und dann habe ich gesagt, nie im Leben. Der hört nicht auf.
Naja, gut, die Abschlussparty, die muss man auch richtig lesen. Da steht ja Grand Finale 2026 dort.
So.
So. Und was dann kommt, aber was ich tatsächlich versuche, ist, mich aus diesem Teufelskreis ein bisschen zu lösen. Ich würde gerne wieder mehr nur der DJ sein, ja, und nicht mehr der Veranstalter, der dann eben dafür Sorge tragen muss, dass die Reels laufen, dass das gemacht wird, dass das ist einfach das, was ich gerne outsourcen möchte. Und wie du selber gesagt hast, suchst du halt jemand, der dafür auch prädestiniert ist. Also wenn da irgendjemand draußen ist, der das machen will, für mich, der soll sich bei mir melden, ja. Da bin ich dann schon offen. Aber und das ist halt einfach auch nicht meine Welt, aber ich betrete sie. Ich sehe das so ein bisschen wie Kevin Costner. Kevin Costner war einer der Schauspieler, die mich da immer inspiriert haben, weil der hat eine Farm und der züchtet irgendwelche Rinder irgendwo und der hat seine Oscars und der ist da reingegangen, hat seine Filme gemacht und raus aus dem Wahnsinn. Und dann gibt's die anderen, die leben halt da Vollgas da drin. Ja. Und ich bin mehr so der Kevin Costner geworden, dass ich sage, ich gehe da gerne rein und ich habe das auch und ich liebe das und ich spüre das und ich mag das und ich kann mir auch nicht vorstellen, ohne das zu sein, aber ich brauche das Ganze drumherum nicht. Das brauche ich nicht. Das ist eigentlich das, wo ich sage, da wird es dann eher schwierig, weil mir einfach auch diese ganze Oberflächlichkeit nicht gefällt. Also in dem Moment, wo ich merken würde, das wäre wieder mehr personenbezogen und nicht nur so global und sonst was.
Wird es leider nicht mehr werden.
Ja, ist halt schwierig. Also wie könnten wir jetzt den Podcast zu einer Million Aufrufen bringen? Ja, ich würde jetzt aufstehen, ich würde die Flasche nehmen, würde dich sagen, so, ich habe dich eigentlich immer gehasst und so. Und dann würden die plötzlich sagen, oh, was, schau mal, was
das der ist. Das ist übrigens ganz interessant, also das vermeide ich ja auch. Ja. Gibt es ja genügend Podcasts, die das so machen. Ich meine, wir setzen natürlich auch viel technische KI ein, um diesen Podcast auch Texte zu machen. Und die KI schlägt dann auch immer so Titel für die Vorschaubilder. Und das ist immer Bildzeitungsniveau. Und ich entscheide mich da immer dagegen. Natürlich könnten die Aufrufe viel krasser sein. Du könntest auch Dinge einfach so schneiden, dass es krass ist. Aber ich habe da gar keinen Bock drauf. Und dann zeige ich dir aber trotzdem was. Die durchschnittliche Watchtime sind über 78% von dem Podcast. Also es gibt schon die Leute, die das interessiert. Ich glaube, dass diese Folge viele anschauen, weil sie wissen wollen, wie geht es mit Paolo? Was macht er?
Ja, das ist halt hinter den Kulissen, weil wir haben ja jetzt eigentlich ganz wenig über das gesprochen, was ich wirklich mache. Oder
wie da sprechen wir jetzt noch drüber. Was geht ab in der DJ-Branche gerade? Wo bist du unterwegs? Wo geht noch was? Wo geht nichts?
Also ich habe mich selber nie vermarktet. Ja, ich habe so eine Homepage, die auf dem Stand von vor 15 Jahren ist, die aber trotzdem immer noch viel geklickt wird.
Es gibt immer noch dieses DJ Paolo Logo, warst du wahrscheinlich 35 auf der Zeichnung, die da ist.
Richtig, aber man erkennt mich trotzdem.
Ja, den kann man auch nicht ändern. Das ist schon
und,
ein Kult.
Das ist so. Und und ich gehe teilweise. Was ich nicht mache, ich bin kein Hochzeits-DJ. Ich bin immer wieder angefragt worden, habe ich immer abgelehnt, habe ich gesagt, nee, das ist es nicht. Ich habe tatsächlich mal auch mein Wort gebrochen, aber da war ich nicht gebucht, sondern das war dann so aus dem Bauch heraus, weil ich saß da und mir tat das Hochzeitspaar so leid, weil das ging so bergab und dann habe ich gesagt, ich muss das irgendwie retten. Ja, keine Ahnung. Also dann I do my thing and der Rest ist Geschichte. Aber so teilweise habe ich privat auf 40. Geburtstag von irgendjemand gespielt, der mich jahrelang begleitet hat, getragen hat, ohne Gage, irgendwas. Und dann haben sie gesagt, das macht er nie. Das mache ich schon. Ich bin Gott sei Dank so gesegnet, dass ich mir auch sowas erlauben kann. Ich muss nicht immer alles am Geld festmachen. Ich weiß, was ich wert bin. Und das verlange ich auch, aber ich versuche mich auch immer abzustimmen mit den Leuten, um es fair für beide Seiten zu lassen.
Weil das hat sich da auch krass verändert, die DJ-Gagen, oder? Also was man so hört, auch bei den ganzen Jungen, die dann für 300 Euro die Nacht da die
Das
die
ist Nächte, schon viel.
Ja, krass.
Das ist schon viel. Da gibt es manche, die schon für Flasche Jackie auflegen. Und denen ist es dann auch egal. Und dann gibt es auch leider Gottes viele Betreiber oder sonst was, die dann sagen, ja, da spare ich mir halt was, aber du sparst ja nichts, weil derjenige das dann auch nicht so steuern kann, wie jemand
Du sparst der Umsatz, sparst vor allem, wenn das einer nicht hinspielen kann.
Also es ist sehr kurzsichtig. Aber wie gesagt, es gibt auch noch andere. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll, aber ich spiele tatsächlich jetzt dann mal Moospark.
Ja. Und waren ja auch lange Kunde bei uns, haben wir die Webseite gemacht.
Und der Junior, der das übernommen hat, ich habe mit dem einfach eine gute Chemie. Ich habe den.
Ist auch super nett, wir haben uns super gut verstanden.
So, und ich habe dem gesagt, wie ich funktioniere und so. Und der hat gesagt, ja, Paul, passt.
Was war die beste Gage?
Meine beste
Gage? Die beste Gage.
Die beste Gage war die, die ich nie bekommen habe. Das war die beste Gage, weil die mir viele Türen geöffnet hat. Mit Geld kannst du zwar beruhigt leben, aber es öffnet dir keine Türen. Mhm. Ich habe schon manchmal Sachen gemacht, wo ich nichts bekommen habe, aber das war die beste Gage, weil dadurch Connections zusammengekommen sind, die unbezahlbar waren dann in meinem Leben, die mich teilweise in verschiedene Länder gebracht haben und sonst was. Also ich bin da kein Name-Dropper und ich bin auch kein Coin-Dropper, dass ich sage, beste Gage, das muss jeder für sich selber definieren. Ich finde nur, die Leute sollten auch ein bisschen das zu schätzen wissen. Ich bin zum Beispiel so ein alter Oldschool-Sack, ja. Ich komme mit meinem eigenen Equipment. Warum? Aus der Erfahrung heraus. Ja, ich habe 12 Zehner. Du, dann kommen die raus, da ist so
dick. Heute noch mit deinem eigenen Plattenspieler.
Ja, da, in meinen Koffern drin, Ding mit meinem Mixer. Und mein Mixer ist outdated, sodass ich sogar auf meinem Laptop Dualsystem habe, damit ich mit Windows 10 noch mit meinem alten Mixer spielen kann. Aber das System ist rock solid. Ja, also da passiert einfach nichts. Ne? Denn dann, weil du brauchst halt wie ein Bäcker. Wenn das Mehl nicht passt oder sonst was, dann wird das Brötchen nichts, ja. Und da ruhe ich in mir. Und wenn ich woanders hinkomme und ich sehe schon die Stöpseln und Stecken und dann 5 Minuten ist kein Sound da wenn ich wohin gehe, immer 2 DJ-Sets. Keiner rührt meine Sachen an, ich rühre die Sachen von den anderen nicht an. Da kommt ein Splitter hin. Ja, oder du machst einfach einen Line-Link und gehst da auf einen Channel dann, aber Schluss, sage ich, ich brauche das alles nicht. Ja, also geht nicht. Mhm. Ja. Und deswegen sage ich halt, das schließt ja den Kreis. Warum gehen auch viele DJ-Talente jetzt verloren? Weil die eigentlich für die Kultur sind und nicht für den Hype und merken, sie kommen damit nicht weiter. Und dann irgendwann aufgeben. Und die Leute, die das eigentlich aus falschen Gründen benutzen, die blockieren die anderen. Und das ist halt ein bisschen schade. Und wie du schon gesagt hast, das Internet kannst du nicht aufhalten. Hm. Wenn die Zahlen da sind, wenn die das machen, und es ist dann auch scheißegal, ob das der in Vietnam oder in Indien da in der Clickbait-Farm da irgendwo da die Handys rattern.
Ja.
Das ist ja klar, schmeißen sie die immer wieder raus und du liest immer wieder, da wird wieder reduziert und da. Aber das ist ja auch so wie gegen die Windmühlen. Ne?
Keine Chance.
Ja?
Also ich habe da mittlerweile, das läuft auch über KI, eine Automation am Laufen, was Fake-Accounts bei mir meldet, 15 bis 20 Accounts pro Woche auf TikTok. Alles automatisiert, laden meine Videos runter, laden es in den Profil hoch, schreiben meine Follower an, bieten den Krypto-Scheiß an und so.
Ja, und ich kenne jetzt auch tatsächlich die DJs, ich meine, gut, jeder muss es für sich wissen, aber die nehmen irgendwelche reißerischen Videos, packen die in ihre Story, damit sie dann mit dem nächsten Post auf ihre Veranstaltung aufmerksam machen, weil sie sonst nichts generieren. Das will ich nicht.
Ja.
Will ich nicht, da bin ich einfach draußen. Ja.
Aber wie geht's weiter?
Ja, wie geht's weiter? Das ist eine spannende Frage, weil damit kommen wir jetzt auch wirklich mal in das Thema, das gerade auch sehr heiß diskutiert wird. Wird es überhaupt noch Clubs geben? Ich habe schon, wenn ich jetzt auf meine Homepage schaue, glaube ich 2024 schon geschrieben, Quo Vadis, ja, und habe gesagt, das wird spannend und es hat sich auch bewahrheitet. Voyage macht jetzt zu, Barfly, haben sie mir gesagt, ist wohl auch so wie jede andere Disco übernehmbar. Andere
Barfly-Zeiten sind ja auch noch vorbei. Ich meine, Werner und Luciano gemacht haben, da war es ja noch richtig, aber.
Naja, ich will denen nichts absprechen, weißt du, die bemühen sich ja alle. Jeder versucht ja bis zur letzten.
Also ich meine, jetzt wenn wir mal schauen, aus unserer Zeit, also wo ich nur dabei war, B2 Dancehouse weg, asiatisches Restaurant mittlerweile. PM zu, so, Tropicana, was ist es, eine Hochzeitslocation, oder? Also keine Disco mehr.
Ich möchte nichts Böseres drüber sagen. Ja,
keine Disco mehr. Keine Sound Factory offen, aber war dazwischen auch zu, oder?
Jein, also waren mehrere Besitzerwechsel. Mhm. Also das ging.
Palazzo statt Bergen.
Ja, Palazzo, ganz wichtig.
Lang zu.
Auch, ja. Tuklapp, Bahnhof.
Krass, auch, ja, ja, ja. War ja auch eine riesen Blecknummer.
Park in den Ludwigspassagen auch noch von früher. Ja,
wie heißt der hier an dem Kongress? K-Club?
Ja, K-Club auch. Hat auch irgendwann mal gesteckt. Ist
so gut wie
ja.
nichts mehr da, ne?
Ja, ja, nee. Also ich glaube auch, man sagt ja immer, ja, wenn die Konkurrenz weg ist, dann die übrig bleiben, die arbeiten dann gut. Das glaube ich auch nicht.
Aber was machen die Leute in ihrer Freizeit?
Also die Leute haben sich umgestellt. Also früher ging man in die Disco, man wollte jemanden kennenlernen dort, ja. Man hat eine ganz andere Verweildauer gehabt, es hat einen ganz anderen Stellenwert gehabt, der Stellenwert ist jetzt weg. Viele können sich gar nicht mehr in der Disco treffen, die sich auf Facebook oder Instagram kennenlernen, weil wenn die ganzen Filter weg sind, dann sind die alle hässlich. Und dann sagen die, ja,
das finde ich übrigens auch so eine abgefahrene Geschichte, weil ich verstehe diese Filtergeschichte nicht, ich verstehe sie nicht.
Es ist ja nicht nur Filter, es ist auch Posing. Weißt du, da sind Frauen, die regeln sich da und sonst was. Ja, so verbogen, wie die da aussehen, sehen die da auch gut aus. Aber das ist halt eine Pose.
Ja, aber das ist doch verschwendete Zeit. Also spätestens, wenn du dem dann mal in echt ziehst.
Ja, aber die wollen das ja nicht. Weißt du, die wollen ja an Glanz und Glory auf der ganzen Welt und hoffen dann, dass sie damit dann irgendjemanden noch eine Gesichtscreme verkaufen können, von dem sie dann leben können. Mhm. Das ist ja so, wie sie mal eine Zeit lang alle nach Dubai gerannt sind und haben gedacht, ja, okay. Und dann ist die Dubai-Bubble dann hochgegangen.
Aber weißt du, was ich mir oft denke? Also ein guter Freund von mir war jetzt auch lange Single. Da habe ich das mal mitgekriegt. Ich war nie in diesen Dating-Apps. Ich habe noch nie Tinder installiert gehabt, noch nie Bumble und so. Ich glaube, es ist unglaublich schwer, heute jemanden kennenzulernen auch, weil es abartig, also das war abartig, da hat mir immer, wenn man es dann getroffen hat, hat mir immer so Best of der Woche gezeigt. Also was da alles abgegangen ist, hast du gar nicht, das war ganz, ganz furchtbar. Ne? Aber Paolo, ich sag dir auch eins, das ist mir auch letztens gekommen, ich glaube, es ist auch in der DJ- oder Disco-Zeit für Frauen auch unglaublich schwer. Das ist mir irgendwann bewusst geworden, weil also die Motivation war ja zu meiner DJ-Zeit immer sehr unterschiedlich. Die Frauen haben eigentlich einen Partner gesucht fürs Leben. Ja. So, und die Jungs, die wollten einen Partner für die Woche gefühlt eine Partnerin finden. Also ich glaube auch sehr anstrengend.
Ja, es war teilweise so. Also ich glaube, das hat sich damals einfach besser gemischt. Aber man muss jetzt einfach sehen, ich sehe es immer wieder jetzt auch an meiner Tochter und an dem, was sich verändert hat durch Corona. Da ist einfach eine Generationen-Gap entstanden, ja, weil die konnten einfach nicht weg, egal ob sie wollten oder nicht. Das war auf so ein paar kleine Partys reduziert, die mehr oder weniger illegal stattgefunden haben. Die Jugend will ja auch leben, also haben sie sich was anderes gesucht. Also war ja dann auch eine Zeit lang, ja, wenigstens im Freien ging irgendwas, ja. Dann sind plötzlich wieder die ganzen Bauwagenpartys hochgekommen, weil das war im Wald irgendwo, da war keine Polizei.
Wurzländlicher
alles, wieder. Ja, also hat man da gemacht und so weiter. Und dann, wie gesagt, kommt jetzt eben dieses Social Media dazu, dass dann gesagt hat, ja, man kommuniziert ja gar nicht mehr, man trifft sich nicht in der Disco oder dass man sich da aufstylt und dahin geht. Und dann hat jetzt auch so eine, so diese Gender-Diskussion hat nochmal das verschlimmert, wo sie sagen, ja, Typen sollen lieber mit den Typen sein und Mädchen lieber mit den Mädchen. Wenn ich jetzt Facebook oder Instagram anschaue, ich sehe ja ganz viel von meinen Freunden, die sind mit drei Freundinnen in den Urlaub. Die wollen gar keinen Typen kennenlernen. Die wollen nicht mit dem, die machen auch, wir haben die Zeit unseres Lebens. Weiß ich nicht so ganz, ja. Die Typen, ja, okay, ja, Bro, hier, alter, dicker, weiß schon, was man dann immer wieder zu hören bekommt. Ja, aber entschuldige mal, gehst du auch mit dem dann in die Kiste oder was? Brauchst du auch Babyöl wie P. Diddy oder was ist denn eigentlich los? Ja, also, das kapiere ich nicht. Und das ist was wirklich irgendwo verkehrt läuft, dass es entsteht eine Bindungsangst, ja, also eine Verbindungsangst, ja, noch nicht mal Bindung, weil es ja noch gar keine da, aber überhaupt eine zu initialisieren.
Aufeinander zuzugehen.
Ja, so, oh nee, das ist bestimmt nur Stress und so. Ja, das war früher auch Stress, aber es war auch schön. Also ihr wisst gar nicht, was ihr verpasst und ihr seid dann irgendwann 10 Jahre älter und die könnt ihr nie wieder aufholen, also ich würde gerne mal so ein Aufwachseminar geben, weißt du, dann einfach aufwachen und zu sagen, ihr könnt ja das auch verdammen, wie das früher war oder sonst was, aber das hat er jetzt über die Generationen zwar in unterschiedlichen Epochen und mit unterschiedlichen Stilmitteln, hat er aber das immer wieder zum gleichen Ergebnis geführt, aber jetzt stimmt das Ergebnis nicht mehr. Das Ergebnis heißt jetzt, du bist in deiner Ecke und die Frauen sind in der Ecke und wie soll dann die Menschheit weitergehen? Ja, also sagen wir mal.
Wie ist das bei deiner Tochter?
Sie
hat der Corona-Zeit auch hart getroffen, zu einer harten
Zeit. Sie hat sehr schnell das sehr gut gemanagt und ich glaube, sie ist eine schon von diesem Ausnahmepool, den ich da beziffere. Mhm. Und der ist nicht so klein. Aber er ist noch klein gegenüber der Masse. Also da ist er winzig. Ja. Aber sie hat es geschafft und sie macht es auch. Und ich muss ja sagen, was ja auch lustig ist, es gibt ja eine neue Bewegung, die habe ich auch schon aufgenommen vor, glaube 2 Jahren war es jetzt oder 1,5 Jahren, habe ich einen Black Saturday gemacht und habe ein Latino-Special drin gemacht. Da gibt es hier so einen Club, da die machen immer so Latino-Unterricht, also mehr in so einem Gebäude drin. Und dann habe ich gesagt, kommt auch mal mit euch. Und da ist meine Tochter auch infiziert worden. Aber letztendlich, was ich sagen will, ist, der Fox von damals ist Latino von heute. Mhm. Bachata, plötzlich tanzen die wieder zusammen.
Ja, Mann also, und Frau. An unserer alten Adresse, da ist ja der Kultstrand, ja, da geht es ja voll genau, ab. Da werden Latino, genau, alles aus. Genau, da geht es
genau,
richtig ab.
Genau da. Und da zahlst du 2 Euro. Die machen aber halt keinen Umsatz. Das kann man gastronomisch nicht auswerten. Ja, also das ist, aber es findet wieder zurück zu dem, dass menschliche Berührung wieder zugelassen wird. Ja, und das finde ich super. Das ist so die Gegenbewegung.
Aber es ist das eigentlich auch nur eine kleine Bubble, gell? Die Frage ist ja so, was braucht die Menschheit jetzt, dass es wieder mehr, Verbindung wäre doch schön, ne? Verbindung hilft ja immer, egal
also in welcher Form auch immer. Die bräuchten mehr so Podcasts wie die, die wir jetzt gemacht haben und wo sie einfach zuhören und sich vielleicht besinnen und sich nicht einfach so vom Internet fernsteuern lassen. Das ist, glaube ich, was man braucht. Aber es ist halt
einfach muss man ein bisschen schwierig. Das Gute im Menschen sehen, habe ich auch manchmal so das Gefühl, weißt du? Also ich sehe schon viele Leute, die, also das glaube ich, da kommt diese Separierung vielleicht auch so ein bisschen so, alle schlecht, alle gut. Ich habe das zum Beispiel nicht, also ich bin erstmal immer wohlgesonnen. Also ich gehe auch in den Laden rein und sage Hallo, so, weißt
du? Aber auch normal, das ist schon so. Aber das ist ja eben auch, das Internet ist ja auch ein ständiges Tool der Meinungsmache.
Es ist nur zum Spalten auch gedacht, das muss man auch sagen. Gell? Also man sieht da jetzt auch ganz klar, weiß man jetzt mittlerweile auch, aber so ein Algorithmus entscheidet auch, jetzt kommen die ersten Kommentare rein und dann entscheidet der, in welche Richtung geht es und dann geht auch nichts anderes mehr. Also dann biegt es in eine Seite ab und dann wird es nur noch Leuten eingespielt. Ich würde
nicht mal sagen, nur in eine Seite, sondern es werden 2 Lager und dann wird dann da heftig hin und her diskutiert. Aber das ist meistens auch nutzlos, ne? Weil dann die Argumente auch verfälscht werden und dann wird da auch nicht mehr, sage ich, man hält eigentlich gar nicht mehr am Thema fest und dann.
Was ist der Unterschied zum persönlichen Gespräch? Also ich denke, ich glaube vor allem immer, man spürt ja was zwischen den Menschen. Ne? Ja. Hier ist ja was dazwischen jetzt. Ja. Wenn wir zwar jetzt schreiben, wir haben ja geschrieben für diesen Termin, da spürt man nichts?
Nee, da spürt man nichts. Ja, ja das ist es ja. Also ich meine, ich kann nur wieder zurückgehen zu meinen Ursprüngen, weil ich als junger Italiener einfach in einer Familie aufgewachsen bin, wo Familie alles war, wo die Freunde einfach gekommen sind, man hat das Essen geteilt, man hat nicht viel gehabt, das, was man gehabt hat, da hat man geteilt und das Leben war einfach und es war aber auch schöner. Und jetzt hast du halt heute alle Annehmlichkeiten vom iPhone bis zum Elektroauto und sonst was, aber du hast kein Leben mehr. Ja, du bist ständig auf der Hetze, weil du dann am Monatsende überlegen musst, reicht es noch, kann ich noch? Und dann ist es ja so, dass auch alles so programmiert wird, dass alles nur noch 2 Jahre hält. Früher hast du Sachen gehabt, 10 Jahre, die haben eine Wertigkeit gehabt. Heute wird über Wertigkeit gesprochen, aber sie wird nicht umgesetzt. Und das macht es halt dann einfach schwierig. Jetzt kommt die nächste Generation rein, die wächst ja schon damit auf. Ja. Also für die ist es schwierig, sich wirklich dann...
Ja, den Link gibt es nicht mehr. Der ist weg.
Ja.
So. Also mein Sohn ist 8. Ja. Der kennt kein Handy, das 10 Jahre hält. Gibt's nicht. Manchmal zeige ich ihm, ich habe 2 so alte Nokia Communicator noch, liegen drüben in der Schublade. Sagt der Papa, was ist da los?
Ja, ist so. Und das macht es halt immer schwierig. Also ich sage, die Situation ist nicht hoffnungslos, aber die Situation ist, ich würde sagen, sehr angespannt.
Und Paolo, jetzt sagen wir mal, also jetzt predikt man das mal, in 5 Jahren gibt es keine Clubs mehr, weil ich meine, Clubsterben ist ja da, okay.
Ja. Also was? Die Hybrid-Clubs wird es noch geben.
Mhm. Ja, okay. Also auch für so Best-of oder ich meine, so ein Black Saturday als wird nicht mehr jede Woche funktionieren, aber als Event, als Revival, so funktioniert es ja. Was macht ein Paolo, wenn die Musik nicht mehr da ist für ihn?
Dann lasse ich mich begraben. Also es gibt keinen Plan B. Es gibt keinen Plan B. Das Einzige, was ich noch
sehe... Wie oft legst du aktuell noch auf?
Das ist unterschiedlich, aber es ist nicht so viel. Also ich denke 2-3 Mal im Monat, mehr ist es nicht mehr.
Manchmal auch nur einmal
im Monat, manchmal auch mal im Monat gar nicht.
Aber was machst du, wenn du nicht auflegst? Also was ist
Also ich beschäftige mich schon mit Musik. Ich beschäftige mich mit KI-Musik. Ich habe ja einen unwahrscheinlichen Fundus von 280 Titeln, die ich produziert habe, wo man natürlich jetzt durch KI gewisse Inspirationen wieder nehmen kann. Ich würde das nie übernehmen, aber es ist schon hilfreich, wenn man selber so vielleicht im Tunnel oder einfach festgesteckt ist und da dann einfach da der Sache nochmal neues Leben einhauchen kann. Das wäre immer. Natürlich bin ich auch sehr darauf bedacht, jetzt meine eigene Familie noch dahin zu bringen. Ich habe leider da nicht so viel Glück wie im Geschäftlichen oder mit meiner DJ-Laufbahn. Meine Mutter schwer krank, mein Bruder schwer krank, anderen schon verloren, Vater sowieso schon verloren. Also das ist dann nicht so, aber ich bin auch so einer. Ich lasse mir meinen Frohmut nicht nehmen, weil ich meine, das muss man einfach akzeptieren, dass das Leben kein Ponyhof ist und dann muss man aufstehen und das Leben für sich einfach besser machen. Wenn ich jetzt da mit in die Kerbe schlage, dann...
Ja, wird es nicht besser dadurch, ne?
Genau.
Ja. Dann, also man kann ja gut drauf sein, kann man schlecht drauf sein.
Und dann ist natürlich mir meine Endlichkeit auch bewusst und dann sage ich, okay, weniger ist mehr, mach halt ein bisschen weniger, aber genieß ein bisschen mehr, weil das hast du dir vielleicht auch
verdient. Was ist genießen für dich?
Genießen ist für mich Sonnenuntergang mit ein Stück Weißbrot, einer Salami und einen Schluck Wein. Das ist genießen. Also ich brauche keinen Privatflieger, ich brauche keinen Luxus Tesla Ding.
Tesla braucht ich keiner.
Opel tut's genauso. Ist auch bequem, klar, habe ich über die Jahre auch gelernt, ein bisschen die bisschen gehobeneren Dinge.
Die Annehmlichkeit des Lebens.
So auch zu akzeptieren und zu sagen, ja, das hat schon was, ja. Aber ich würde mich dafür nicht mehr so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich irgendwie was riskiere, was jetzt meine Familie in Schwierigkeiten bringen würde, sonst was gar nicht. Und ansonsten, ja, es ist dann einfach auch so, dass ich dann sage, okay, wie viele Jahre habe ich jetzt noch, wo meine Knochen noch gut funktionieren, wo ich aufstehen kann und sagen kann, Dankeschön, lieber Gott, ich habe keine Schmerzen, ich komme noch. Und dann lebst du bewusster. Das ist das, was ich jetzt im Moment in der Phase stecke, dass ich wirklich sage, manchmal, wenn ich dann an manchen Dingen so, auch so, ich habe von meiner Tochter jetzt gelernt, mir so einen blöden Wecker zu stellen, wenn nach 30 Minuten das klingelt, dann lege ich das blöde Handy weg. Vorher bin ich halt 2 Stunden da drin gehangen und so zeigt sie mir, du hast es mir eigentlich beigebracht, aber du selber hast es verlernt. Sage ich, ja, aber ich benutze es geschäftlich, sagt sie, das ist keine Ausrede.
Achtsamkeit eigentlich.
Und wie gesagt, dann sich ein bisschen reduzieren aufs Wesentliche. Und das Wesentliche hat nicht immer was mit Geld zu tun, ja, sondern einfach auch die Schönheit des Moments zu erkennen.
Wahrscheinlich hat das Wesentliche gar nichts mit Geld zu tun.
Ja, das Problem ist, dass du an manche Orte ohne das nicht hinkommst. Ja. Weil ohne Geld kannst du schon in deinem Umfeld vielleicht so machen, aber auch nur bedingt. Weil leider Gottes unser System mittlerweile so ausgeprägt ist, dass wenn du nicht genügend hast, um zumindest dich sicher zu bewegen, dann fällst du in ein Loch. Ja, und dann wirst du richtig bestraft. Ja, egal ob du ein guter oder schlechter Mensch bist. Ja, das ist Und früher war das halt so, früher waren noch mehr Menschen da, die sich gegenseitig geholfen haben. Jetzt ist jeder im Überlebensmodus, weil es einfach angespannter ist. Wir wissen alle, der Mittelstand ist ausgeblutet worden, der ist in den letzten 10, 15 Jahren sowas von trocken geworden. Jetzt gibt's unten die Arbeiterbienen und oben die Reichen, die immer reicher werden. Aber das wird irgendwann mal zu einem ganz großen Crash führen, den ich hoffentlich nimmer miterleben muss. Aber man sieht es auch. Man sieht es auch. Und diese Ungerechtigkeiten, du kannst sie nicht mehr adressieren, weil du musst dann mit Repressalien rechnen. Ja, wenn du jetzt deinen Lebensunterhalt aber damit verdienst, dass du vom Algorithmus auch nicht zensiert wirst, ja, dann musst du einfach deine Klappe halten. Mhm. Dann kannst du das hinter den Kulissen vielleicht jemand erzählen, aber öffentlich nicht.
Ja, und man muss natürlich auch dazu sagen, das ist ja wieder der große Segen, auch in deinem Leben, wir haben natürlich jetzt schon auch sehr viel von diesem Wirtschaftswunder mitgenommen. Gell? Das muss man auch sagen. Also ich meine, als du dann von Italien nach Deutschland kommen bist, das war eine goldene Zeit. Also das darf man auch immer nicht vergessen. Weißt? Also, es ist nicht so gut wie damals, aber es war irre. Das war ja Gold Rush, das war Wahnsinn. Ja. Ne?
Und das hat mir ja auch ermöglicht, immer wieder in meine Heimat zurückzugehen. Mhm. Also ich war ja teilweise wirklich alle paar Wochen unten. Also das geht schon. Mhm. Also natürlich, das ist gar keine Frage. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt das mal wieder dahin reduzieren, wo wir sagen, wie war die Anfangsfrage, wird es Clubs noch geben? Es wird Hybriden geben. Also es wird so sehen, die können umstülpen, können einen Club machen, ähnlich wie die Sound Factory. Weil lustigerweise hatte ich 2010 diese Planung damals dem Alfons vorgelegt. Mhm. Ja, und dann hat er gesagt, nee, das sieht er nicht. Er war nicht so der Freund. Er war ein bisschen gebranntes Kind von diesen Technopartys, die sehr teuer waren, wo die Acts dann unwahrscheinlich viel Geld gekostet haben, aber manchmal nicht mal der Break-Even erreicht worden ist. Dann hat gesagt, ja, Paolo, ja, was kostet dann so ein Act? Ja, und dann hat man halt gesagt, ja, damals waren die auch noch viel günstiger, aber es war auch schon relativ viel. Und man hat den Preis gesagt, ah, das ist doch schwierig und so. Dann sage ich, du, Alfons, aber ich fühle, das bewegt sich dahin. Das bewegt sich dahin. Und dann mach lieber weniger Partys, aber 2-3 Schurschat-Partys und dann mach deine Konzerte. Und dieses Konzept hat der Selim eigentlich ganz gut übernommen. Bloß zu viele Köche verderben den Brei und da mischen zu viele Leute meiner Ansicht nach mit, die dann teilweise vielleicht auch das vereiteln, dass das so effizient läuft, wie es laufen könnte. Sehr, sehr vorsichtig formuliert. Ja, also wenn einer im Geschäft ist, dann versteht er das.
Ich habe heute, die AZ hat heute darüber berichtet und habe so Slides auf Instagram durch und da waren auch ein paar Zahlen, unter anderem eine Mitarbeiterzahl, auch wie viel da am Abend im Schnitt arbeiten. Dann habe ich gedacht, oha.
Ja, also wie gesagt, es obliegt nicht mir, das zu kommentieren oder sonst was. Die Sound Factory war lange Zeit meine Homebase, ja. Und es ist jetzt wieder, aber halt einfach nur temporär, wenn ich da reingehe. Wenn ich meine Partys mache, dann laufen die auch anders ab als die anderen Partys. Gott sei Dank mit der Unterstützung auch. Da sind auch ein paar Leute vom alten Team auch da am Start, die dann mit mir auch Kraftakte unternehmen, dass es dann auch alles so funktioniert. Und das ist mir sehr wichtig. Und ich meine, man hat kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Es gibt jetzt mehr Oldschool-Partys als jemals zuvor. Also das ist inflationär. Man kann sie alle nennen. Die einen, die ich teilweise selber aus Berlin mit in der Sound Factory hatte, die dann gesagt haben, so, jetzt gehen wir mal und an seinem Tag machen wir mal da eine Konkurrenzveranstaltung in der Nähe vom Riedinger Park. Und wie es ausgegangen ist, weiß jeder. Und ich sag mir, okay, ich verstehe es gar nicht. Ich verstehe es nicht, warum die Leute immer noch nicht gelernt haben, dass wenn man zusammenarbeitet, man mehr hat, wie wenn man sich bekriegt. Das zieht sich von den Diskotheken hin bis zu den großen Führern unserer Nationen, die alle einfach alle Schepperle haben. Die haben einfach noch nicht gelernt, wie es einfach funktioniert. Eine Community funktioniert immer besser wie eigene Lager, die versuchen, den anderen kaputt zu machen. Und da bin ich dann auch am Ende von dem, wo ich da sage, Green Mile-mäßig, wo ich sage, ich bin zu alt, ich will das nicht mehr. Macht eure Kriege, tut, was ihr wollt. Ja, ich freue mich über jeden, der kommt und sagt, ja, DJ Paulo ist ja geil. Ich meine, muss dir mal vorstellen, da kommt ein Junge zu mir und sagt, meine Oma hat bei dir getanzt. Ja.
Ja. Also die war da, ist eine junge Oma, aber
ja.
Ja. Ja. Ja, natürlich.
Aber es sind vier Jahrzehnte, über vier, klar, Jahrzehnte, fast fünf. Und dann ist es schon so. Und dann sage ich auch, jetzt kommen wir zu Ü30-Partys. Ja, ich habe nichts gegen eine Ü30-Party. Laufen auch super. Ich weiß, dass sehr viele von den Frauen bei Ü30 sehr wohlgesonnen den Ü30 sind, weil die sagen, da spüre ich keine Konkurrenz oder sonst was. Aber bitte, jetzt lass halt deine eigene Tochter zu Hause. Sag deinem Sohn, du darfst nicht mitgehen. Ich darf dir das nicht zeigen, wie viel Spaß wir hatten oder sonst was. Nein, bin ich nicht. DJ Paulus Black Saturday war immer 18 plus. Ja, und jetzt hat er auch dann der Betreiber von der Soundfactory gesagt, komm, wir machen eine reine Ü30-Party. Sag ich, nein, ich will nicht. Ich will das nicht limitieren, ich will das nicht. Ich kenne Jugendliche, die mit 18, 19 das genauso feiern, wie die, die jetzt 50 sind oder 40 und das früher genauso gefeiert haben. Warum muss ich die jetzt reglementieren? Warum darf ich die nicht rein? Ja, die Jungen machen immer Stress und so. Stimmt nicht. Stimmt in dem Fall nicht, weil ich ja nicht der Lude bin, der jetzt alle glücklich machen will. Und ich habe hier eine ganze Reihe von verschiedenen Sachen, die ich da anbiete. Nein, ich habe eine gerade Linie. Wenn man zu DJ Paulos Black Saturday kommt, da weiß man, was man bekommt. Wenn ich das nicht zu schätzen weiß und ich will Amapiano oder Afrobeats hören oder eine Stunde Reggaeton oder Helene Fischer noch nebenher, dann weiß man, das kriegt man bei mir nicht, weil das spiele ich einfach nicht. Ja. Und deswegen bleiben die Leute auch weg, weil die sagen, naja, den ganzen Abend, das, was der da macht, bockt mich nicht. Ja, Gott sei Dank.
Ja. Guter Filter.
Ja, so, also, und die kommen, und warum soll ich dann denen das... Ich war mit Curtis in Las Vegas am alten Strip. Wir haben gespielt, 17.000 Leute. Da waren die ganzen Oldschool-Heroes da. Naughty by Nature, LL Cool J, MC Light und viele andere. EPMD, Public Enemy und sonst was. 17.000 Menschen, allen Alters, allen Couleurs, alles. Und das war ja immer das, wo ich gesagt habe, als ich den Black Saturday damals aus dem Boden gestampft habe, Mitte der 90er, habe ich gesagt, all nations under the groove. Das war so die Subline. Ja? Und jetzt habe ich das erweitert. Jetzt sage ich, es ist all nations and all generations under the groove. Mhm. Weil ich möchte das nicht. Ich sage mir immer, dummer ist dumm, egal aus welcher Religion er kommt, aus welcher Nationalität er kommt. Egal, wenn ein Mensch einfach ein schlechtes Potenzial in sich trägt, dann hat es nichts mit der Hautfarbe, nichts mit der Kultur oder sonst was zu tun. Ich habe das so kennengelernt und ich bin einfach der Überzeugung, man sollte das mal lassen. In diesem, sage ich mal, in dieser Zukunftsvision, die ich habe, da sehe ich einfach dieses, was man früher so bei Time Machine gesehen hat, wo die Menschen dann alle in Weiß waren und es gab keine Unterschiede mehr und es gab keine Regierungen mehr, sondern alle haben friedlich miteinander gelebt, weil es wäre so einfach, dann würde es ja für alle reichen. Weißt du, und klar, es ist ein Wunschdenken und das werde ich wahrscheinlich mit in mein Grab nehmen, aber das ist meine Motivation, ist zu sagen, auch wenn alle anderen in die falsche Richtung laufen, dann laufe ich halt einfach dagegen, weil ich das einfach so spüre und weil ich das so repräsentieren will. Und wenn ich nur 5 davon überzeugen kann, dann sind es schon 5 mehr. Ja, und wenn die 5 wieder 5 überzeugen, vielleicht bin ich der kleine Dominostein, der das dann ins Rollen bringt. Und da sehe ich mich dann auch, dass ich einfach sage, klar, Wir brauchen gar nicht reden. In der Sound Factory, da hat es manchmal geklatscht ohne Ende.
Wusste man auch, hat es ja, schon auch gescheppert. Genau. Aber es hat in allen anderen Läden auch gescheppert. Überall hat es gescheppert.
Genau.
Ja. Das hat auch, also das habe ich damals auch schon immer verachtet, weil es gab da schon so Türstehergruppierungen, die da gesagt haben, wenn so und so viele von der Nationalität nicht da sind, dann darf man das und so. Und ich gesagt, nee, also ich sehe es ähnlich. Entweder bist du Depp oder nicht. Und wenn Alkohol im Spiel ist, und da geht es nicht um Nationalitäten, das kann ganz egal. Die größten Kartoffeln konnten richtig ausrasten, wenn sie halt zu viel getrunken haben. Ganz einfach.
Und ich sagte ja, ich habe mit den größten Urbayern im Tropicana Black Music Partys gefeiert und ich habe Inder gehabt, die auf 50 Cent durchgedreht sind, weil da ein Oriental Sample drin ist. Mhm. Weißt schon, und warum? Ich meine, wenn du den Menschen etwas Freude geben kannst, ja, und jetzt, ich bin ja nicht der Originator, ich bin ja nur der, sozusagen, ich bin ja nur der Deliverer.
Der Überbringer,
ja, also, bist du. Ja, ja. Also gebacken hat es ja jemand anders. Jemand anders hat die Musik aufgenommen. Das hat ja mit mir gar nichts zu tun. Also kann ich das auch nicht an meine Brust heften, sondern ich nehme nur das und ich kreiere damit irgendwas. Verstehst du? So ist es halt. Aber das ist wie wenn du in ein Lokal gehst. Und da sind wir wieder bei meinem Vater, der mir das beigebracht hat. Sagt der Sohn, wenn die Leute, die ins Lokal kommen, sich zu Hause fühlen, dann kommen die auch immer wieder. Weißt du, wenn du mit dem Teller hingehst und sie begrüßt und sagst so und es nicht den so hinschmeißt und sonst was. Und so habe ich dann auch immer versucht in meinem Ding. Und natürlich kann ich auch nicht mit jedem. Es gibt ja viele, die sagen, ja, der ist so arrogant und der ist so ein Arschloch und so. Ja, die kennen mich halt nicht, aber ich habe doch gar nicht die ganze Zeit der Welt, das denen zu erklären, wer ich wirklich bin. Das wäre ja
auch furchtbar, wenn dann jeder
also, mögen wird. Und ich meine, dann polarisierst du. Ist ja auch okay. Ich habe auch, weißt du, es ist ja immer so, du hast 2000 Leute, also beim letzten Black Saturday war, weiß ich nicht, waren es glaube ich 1800 oder was, und dann steht einer unten, da spielt so ein Lied, das gefällt ihm nicht, und dann gibt er dir den Mittelfinger.
Ja.
Ich sagte, vor 30 Jahren wäre ich runtergesprungen von der DJ-Kanzel und wäre zu dem hin. Habe ich, glaube ich, vor 10 Jahren das letzte Mal irgendwann gemacht. Jetzt sage ich mir, es ist ja okay.
Ganz normal.
Es ist ja okay. Let it be. Ja. Weißt schon, also und dann reicht es mir, wenn ich am nächsten Tag dann aufmache und du kriegst die ganzen WhatsApps und so, das war wieder wie früher und sonst was. Und meine Aufgabe ist es, die Leute einfach 3-4 Stunden, mehr ist es ja nicht, loszulösen von dem ganzen Wahnsinn, der sie umzingelt und einfach da, lass dich fallen. Gib einfach Gas, mach nochmal, auch wenn am nächsten Tag die Knochen wehtun und alles, aber geh raus und wenn ich das schaffe, dann habe ich alles. Mehr will ich nicht und mehr ist auch nicht mein Anspruch. Ich will dadurch nicht mehr berühmt werden oder sonst irgendwas, gar nicht, sondern ich will das einfach noch miterleben, einfach in glückliche Gesichter zu schauen. So wie wenn ich heute ins Gesicht von meiner Frau oder meiner Tochter schaue, das sind ja die Spiegel. Und das ist immer ganz wichtig für mich. Bin ja schon ein bisschen so ein alter, sentimentaler Hund geworden auf meine Tage.
Paolo, ein schöneres Schlusswort kriegen wir, glaube ich, nicht mehr zusammen.
Okay.
Ich glaube, was ich heute mitnehme, es geht immer um die Verbindung, gell, von Leuten. Und ich finde es super interessant, weil haben wir uns jetzt nicht gesehen? 15 Jahre wahrscheinlich.
Ja.
Aber das habe ich heute mitgenommen. Also wenn wir alle aufeinander zugehen, wohlwollend, alle Menschen, Punkt, egal welche Farbe, egal welche Herkunft, egal welche Religion. Und vielleicht wieder ein bisschen die Verbindung, das habe ich auch mitgenommen heute, die Verbindung wieder finden. Oder versuchen sie zu finden, miteinander zu sprechen
und mal
zu
schauen, was passiert. Ich glaube, es ist ein Prozess. Man darf Menschen auch nicht zu sehr fordern. Wenn jemand im Hamsterrad schon so lange ist, dann ist es sehr schwierig für ihn, da rauszukommen. Aber ich glaube, jeder Mensch kann es schaffen. Jetzt wird es wirklich tiefer, aber es hat auch mit Glauben zu tun. Also Glauben. Und ich mache den Glauben jetzt nicht an der Kirche fest, aber an den Glauben an was Besseres, ja. Und dann das, dass es, wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende.
Oscar Wilde.
Ja, so. Dass man dann einfach sagt, okay, komm, lass noch mal probieren. Du hast ja nichts zu verlieren. Du kannst ja nur gewinnen. Du kannst ja nur gewinnen. Und wenn du am Schluss auch nur an Erfahrung gewonnen hast, dann nimmst du halt die mit.
Vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, sehr gerne.
Hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Ja. Das war also der außergewöhnlichste Podcast bisher.
So wollten wir es haben.
Ja.
Danke, danke, danke. Alles, alles Gute.
Danke.
In 10 Jahren hören wir uns nochmal. Machen wir eine Wiederholung. Ja. Freue ich mich. Auf jeden Fall. Alles Gute, Paolo.
Dankeschön.